Herzen geht das Leben aus. Deshalb sagt Gott, mein Sohn, meine Tochter, gib mir dein Herz. Herz, nicht im Kopf, im Herz. Und ich habe euch gesagt, wie wichtig das Herz ist. Wir Deutsche sind verkopft, bisschen zu viel vom Kopf. Es ist nötig, dass wir manchmal Verstand haben und Verstand nicht an der Garderobe abgeben. Aber wir brauchen mehr Herz. Und unsere Gesellschaft ist eine herzlose Gesellschaft geworden. So Gott möge uns Gnade schenken. Heute Abend, das Kern des Lebens ist das Herz. Um das Herz bildet sich alles. Und je mehr Herz da ist, desto mehr Liebe ist da, desto mehr Frieden ist da und so weiter. Das Herz. Aus dem Herzen kommen, sagt Jesus, Ehebruch, Mord, Diebstahl und so weiter. Aus dem Herzen. Und nicht, was zum Munde reingeht, sondern was aus dem Mund rausgeht. Und so du mit dem Herzen glaubst und im Munde bekennst. Also zuerst das Herz. Der Glaube ist irgendwo im Herzen drin verwurzelt. Der Herr will seinen Tempel in unserem Herzen bauen. Also das sind alles so Gedanken, damit ihr wisst, wo es lang geht heute Abend. Aus dem Herzen. Das Herz, das Herz voll ist. Mit dem Herzen glaubt man, mit dem Herzen handelt man, mit dem Herzen verliebt man sich, zwei Herzen finden da zusammen. Man sieht also, wenn Eheleute zusammenkommen, also wenn es Hochzeit ist, Hochzeit wird angekündigt, zwei Herzen. Herz und Herz vereint zusammen. So Herz spielt eine ganz wichtige Rolle im Leben des Menschen. Herz. Du fragst dich manchmal, wie konnte diesen Mann, wie konnte diese Frau sich da erwählen? Also ich hätte es nie und nimmer diesen Adam und diese Eva da genommen. Aber das Herz hat gesprochen. Das Herz hat sich entschieden. Das Herz. Mit dem Herzen liebt man. Mit dem Herzen gibt man. Also man gibt nicht das Opfer nur mit den Händen, man gibt es mit den Herzen. Und alles, was ihr tut, tut vom Herzen und dem Herrn, steht es in der Bibel. Also das Herz muss eine ganz große Rolle spielen. Schlechte Nachrichten. Also so wie man im Herzen ist, wie man im Herzen denkt und so weiter, so lebt man auch. Schlechte Nachrichten brechen einem das Herz. Du musst nur ein paar schlechte Nachrichten hören und dein Herz ist gebrochen. Entmutigung. Weißt du, solange es im Kopf die Entmutigung ist, solange du es verarbeiten kannst, geht es noch. Aber sobald es das Herz berührt, bist du betroffen, kommen die Probleme, die du da nicht mehr im Griff kommst und man fragt sich, wieso und weshalb. So, wenn wir über Probleme reden und über Nöte reden, denke ich immer wieder, das Herz. Wie steht es um dein Herz? Wir reden von Seelsorge. Eigentlich ist es Herzsorge. Wie sieht es in deinem Herzen aus? Was denkst du so? Krankheit entsteht im Herzen. Ängste. Wir haben ja für die Ängste gebetet. Ängste kannst du nicht erklären, wo kommen die Ängste her? Aber Ängste entstehen im Herzen. Ich habe Angst, Gott liebt mich nicht, Gott kümmert sich nicht um mich, Gott versteht mich nicht, Gott ist nicht mit mir, Ängste. Und aus dem Herzen, wenn du redest, du spürst ganz schnell, rede das Herz mit oder rede der Verstand. Und wenn es aus dem Herzen herauskommt, der Mensch, der aus dem Herzen spricht, offenbart seinen Geist, wenn das Herz voll ist. Also er drückt sich aus und du merkst ganz schnell, ob einer überzeugt ist von der Sache oder ob einer mit dem Herzen dabei ist, Feuer und Flamme mit Begeisterung dabei ist oder ob es ihm egal ist, ob das Ding ankommt oder nicht ankommt, was da passiert, auch was nicht passiert. Das Herz ist der Schlüssel. Mit dem Herzen fängt das Leben an, das natürliche Leben, aber auch das geistliche Leben. Die inneren Konflikte, die sind die schlimmsten Konflikte. Nicht die Konflikte, die du um dich herum hast, sondern die Konflikte, die dein Herz berühren. Deshalb sagt der Herr, ich will dein Schild und dein Schirm sein. Was schützt so Schild und Schirm? Mein Herz wird geschützt. Wenn dein Herz getroffen ist, bist du tot. Wenn dein Herz verletzt wird, bist du tot. Weißt du, man kann alle Organe ersetzen, aber für Herz gibt es keinen Ersatz. Man kann das Herz transplantieren, das mag sein, aber dann bist du auch nicht mehr derselbe Mensch. Inneren Konflikte. Und du kannst vieles im Herzen drin verborgen haben. Und dann irgendwann kommen diese Sachen raus. Und manchmal fragt man sich, wie kann etwas jahrelang, jahrzehntelang unterdrückt werden, verheimlicht werden. Aber irgendwie diese Schläfer sitzen im Herzen und dann brechen sie raus. So Mächte beherrschen. Wer das Herz hat, der den Menschen. Einstein hat einmal gesagt, das schwierigste Problem, nicht die Kernspaltung, das schwierigste Problem ist das menschliche Herz. Wer das Herz hat. Wenn du das Herz einmal hast, eines Menschen, und wenn Gott das Herz eines Menschen hat, dann kann er machen, was er will. Kann er steuern und dergleichen. Also diese verborgenen Sünden, die sind alle im Herzen irgendwo drin. In Jeremia 17, Vers 1 heißt es, die Sünden Judas sind geschrieben mit einem eisernen Griffel. Gestern habe ich schon ganz kurz angesprochen. Und ich sollte vielleicht die Kassetten hören von gestern, also von Mittwoch, von der Salbung, dann von gestern über die Wiedergeburt. Für mich ist die Wiedergeburt so ein wichtiger Faktor. Wer nicht wiedergeboren ist, der versteht nicht, wovon ich heute Abend spreche. Wiedergeburt ist der Einstieg in das neue Leben. Das ist die Zeugung. Jetzt beginnt schon das Herz zu wachsen. Und morgen ist das Thema, der Tod wird entmachtet. So, hier die Sünde Judas. Jeremia 17, Vers 1 ist geschrieben mit einem eisernen Griffel und mit einer diamantenen Spitze eingegraben tief auf die Tafel deines Herzens und an die Hörner des Altars. Also unsere Sünden werden in zwei Bereiche festgeschrieben, in zwei Welten. Einmal in unserem Herzen. Und in diesem Herzen trägst du Sachen mit. Ich frage mich manchmal, was dein Herz ist nicht größer wie die Faust. Versuch einmal, eine Faust zu machen, da siehst du, wie groß dein Herz ist. Und dieses Herz bubbert, 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 bubbert. Dieses Herz. Und wie viel und was passt in diesem Herzen drin? Weißt du, wir haben so Chips, also im Computer so und so weiter. Also da kannst du Gigabytes, Megabytes, kannst du da draufladen. Da geht eine ganze Menge. Und ich frage mich, wie viel geht so in ein menschliches Herz rein? Was passt da alles drin? Und das Herz ist nicht größer wie die Faust. Also, Schwester, mach mal einen Faust und dann siehst du, wie groß dein Herz ist. Ist es nicht erstaunlich, was in diesem Herzen alles reingeht und was aus diesem Herzen alles rauskommt? Nicht größer wie die Faust. Und da werden die Sünden Jakobs oder Judas festgeschrieben und nicht nur das, sondern gleichzeitig dieselben Sünden, die Kopie von dieser Sünde, die Blaupause, wird an den Hörnern des Altars eingraviert. Und wenn wir die Vergebung erleben, es kann sein, dass wir zuerst einmal nicht die Vergebung in unserem Herzen erfahren, sondern die Vergebung an den Hörnern des Altars erleben. Gott sagt, Gnade, Gnade, vergeben, vergessen, erledigt, vorbei. Und jetzt gibt der Heilige Geist unserem Geist, der hier in unserem Herzen wohnt, Zeugnis, dir sind deine Sünden vergeben. Und dann kannst du sagen, Halleluja, preis dem Herrn. Das Herz, was in dem menschlichen Herzen alles drin ist, Stolz. Wie viele Menschen sind so eingebildet? Weißt du, die kommen so demütig, aber sie sind schon bei ihrer Demut stolz. Und sind schon bei ihrer Demut. Weißt du, da bilden sich was ein, wie demütig wir sind. Da kommen sie schon gekrochen, aber letztendlich ist nichts anderes. Sie demonstrieren ihr Stolz, wie arrogant, wie eingebildet sie sind. Das Herz ist jetzt Schaltzentrale für alles. Da sitzt alles drin. Da läuft alles zusammen. Von hier aus geht alles raus. Und täglich müssen wir den Kampf in unserem Herzen gewinnen. Manchmal vom Kopf verstehst du alles. Du weißt, eins und eins ist zwei. Aber du kapierst nicht. Es geht nicht in Fleisch und Blut über. Erst über das Herz, über diese Pumpe, die das überall im Körper verteilt, das Blut. Erst über das Herz kannst du Frieden haben oder Unfrieden. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir tagtäglich die Gnade Gottes empfangen und dann tagtäglich tausende von Liter Blut im Körper durchpumpen, die Gnade Gottes in jede Zelle bringen. Und es reicht nicht aus. Und ich habe eines festgestellt in meinem Leben. Und deshalb, wir erleben manchmal so katastrophale Dinge, was in der christlichen Welt passiert. Gläubige, die jahrelang da predigen, dienen und so weiter. Plötzlich outen sie, die sind schwul oder sie sind das und sie sind das und sie sind das und so weiter. Warum konnte man das nicht bewältigen? Warum? Ich sage ganz einfach, der geistliche Kampf, Geschwister, ich bin wiedergeboren, aber ich muss tagtäglich meine Wiedergeburt erleben. Ich muss tagtäglich mich besinnen, ich bin getauft, ich bin ein Eigentum des Herrn. Tagtäglich muss der Geist Gottes über mein Leben kommen und sie wurden erfüllt vom Heiligen Geist. Ich muss tagtäglich erfüllt werden vom Heiligen Geist, sonst werde ich blutleer, geistleer, gottleer und glaubensleer. Also wenn ich muss ständig immer gefüllt werden. Es reicht mir nicht aus, einmal zu essen am Tag, im Leben. Und mal sich satt zu essen und dann, danke, oh, das war wunderbar. Nein, ich muss tagtäglich am Tisch mich hinsetzen. Wiedergeburt, wir haben gestern von der Wiedergeburt gehabt. Jesus sagt zu Petrus, wenn du dich mal bekehrst, stärke die anderen. War der Apostel nicht bekehrt? Dieses einmal bekehrt sein reicht nicht aus. Ich glaube nicht, dass einmal Evangelium, einmal Christ geworden, einmal Ja zu Jesus gesagt zu haben. Nein, es muss permanent, immer wieder, so wie das Herz, ein und aus, immer wieder, tagtäglich. Es wäre so schön, einmal bekehrt und dann für immer bekehrt. Einmal getauft, für immer getauft. Einmal erfüllt, für immer erfüllt. Einmal gesegnet, für immer gesegnet. Aber nein, der Kampf muss tagtäglich gewonnen werden. Tagtäglich. einmal sich eine Entscheidung für Jesus getroffen zu haben. Halleluja, und jetzt reicht. Nein, ich muss mich jeden Tag neu entscheiden. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Und heute werden wir weiter mit Jesus gehen. Heute werden wir weiter mit Jesus kämpfen. Heute machen wir weiter Schritte in unserem Glauben. Einmal Heiligung erlebt zu haben, reicht nicht aus. Ich muss immer wieder jagen nach der Heiligung, ohne welche niemand den Herrn sehen wird. Also dieses Herz arbeitet immer wieder, es pumpt. Es pumpt, es pumpt und es pumpt. Gott will unser Leben täglich haben. Was will er? Täglich, okay, ihr seid noch da. Täglich will er haben. Täglich sollen wir Gott erleben. Es reicht nicht aus, dass ich einmal Gott erlebt habe, vor Wochen, Monate, Jahre oder Jahrzehnte, vor 20 Jahren. Nein, ich muss Gott täglich erleben. Was denkst du in deinem Herzen? Und dann hier im Herzen wird das alles verwaltet, geordnet, verstanden. Und hier beginnen im Herzen dann plötzlich Vorstellungen. Hier entsteht Glaube, so du mit dem Herzen glaubst. Das, was du jetzt gestern erlebt hast, vorgestern erlebt hast, da wird im Herzen alles zusammengebracht, zusammengeholt. Und das Herz ist die Brutstätte für das Böse wie für das Gute aus dem Herzen. Hier entstehen, und gerade im Herzen, kannst machen, was du willst, da entstehen Vorurteile, da entsteht Friede, da entsteht Freude, da entstehen Nachteile und so weiter. Hier entscheidet man sich, im Herzen entscheidet man sich. Und deshalb täglich muss ich mich für Gott entscheiden. Ich entscheide, ob ich glauben will, was für Ziele ich verfolge. Mit meinem Herzen entscheide ich, was will ich eigentlich? Wo soll ich hin? Das Herz bestimmt meine ganze Entwicklung. Es ist so wichtig, dass ich dann richtige Entscheidungen treffe. Gott sagt, gib mir dein Herz. Und wer dein Herz hat, hat die Kontrolle über dein Leben. Wer hat dein Herz? Und weiter sagt Jesus, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Was ist Schatz? Weißt du hast eine Schatztruhe irgendwo. Wertpapier oder Gold oder Diamanten oder was es auch immer ist. Wo dein Schatz ist, ist auch dein Herz. Da denkst du den ganzen Tag. Dein erster und dein letzter Gedanke ist, wo ist der Schatz? Wie sieht es mit meinem Schatz aus? Was macht mein Schatz? Verliere ich, gewinne ich? Wie geht es mit den Aktienkursen? Weißt du, ich kenne Leute, die dann nur nach den Aktien sehen. Die können keine Nachricht. Die brauchen immer diese Underline. Die brauchen immer, wie stehen die Aktienkurse? Wie entwickelt sich das alles? Oder wie geht's darum, wo ist dein Schatz? Ist Jesus, ist Gott, ist das Reich Gottes dein Schatz? Die Bibel sagt, Matthäus 6,33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Ist das Reich Gottes dein Schatz? Die Ewigkeit? Das Jenseits? Es reicht nicht aus zu wissen, was Gott will oder was Gott kann oder was der Zweck meines Lebens ist. Es ist wichtig, dass unser Herz mitmacht. Und wenn mein Herz mitmacht, mache ich auch mit. Macht mein Herz mit. Und auch das Herz macht uns zu Tätern. Wo dein Herz ist, wird dein Schatz sein. Wir tun so viel vom Kopf aus, vom Verstand, von Überlegungen, wägen ab. Und dann entscheidet die Vernunft. Aber die Frage ist, wenn du die Gelegenheit gehabt hättest oder die Möglichkeit gehabt hättest oder dir Zeit genommen hättest, wie hätte sich dein Herz entschieden in der und der Sache? Wie hätte sich dein Herz entschieden? Vor der Überlegung, also, wir haben in Süddeutschland, weißt du, die Schwaben sind ganz liebe Menschen, Gott segne sie. Aber da heiratet doch eine alte Schwester, die liebt den Herrn Jesus schon Jahrzehnte. Und dann heiratet jemand, ein Bauernmädchen, so einfaches, schlichtes Mädchen. Dann fragt sie doch vor alle Leute, wie viel bringt sie mit? Wie viel bringt sie mit? Denen geht's nur, wie viel bringt sie mit in die Ehe? Er war Jäger, hat Landwirtschaft gehabt. Und was hat dieses Mädel da? Wie viel bringt sie mit? Obwohl eigentlich die Schwester schon vor den Toren der Ewigkeit stand, die hätte ganz andere Gedanken im Kopf haben sollen. Nein, weil dieses junge Menschenkind und fragt so laut noch, weil sie schwerhörig war. Wie viel bringt sie mit? War sehr peinlich. Ich werde nie vergessen. Wie viel bringt sie mit? Wenn das Herz voll ist. Was man in der Jugend gelernt oder nicht gelernt hat, das beschäftigt nachher im Alter. Was berührt dein Herz? Was bewegt dein Herz? Was bewegt dein Herz? Und in der Bibel lesen wir von der Lydia, und der Herr tat in Philippi, und der Herr tat der Lydia das Herz auf. Konnte Gott uns das Herz auftun für sich? Wir reden in der Bibel von Augen des Herzens und Ohren des Herzens. Also das Herz hat Ohren und Augen, wenn du das nur nachdenkst. Ich will nur Stoff geben, damit ihr was zum Nachdenken habt zu Hause heute Nacht. Was zu bewegen. Das Herz ist mehr als nur ein gutes Gefühl. Ich will nur mal sagen, was das Herz wirklich ist. Gott muss an unseren Herzen arbeiten, das Herz auftun. Und das Herz ist mehr als nur gutes Gewissen oder eine gute Stimmung. Oder auch nur Zustimmung. Leute, passt auf. Weißt du, so viele Leute, die machen einen Knopf auf und wollen hören, was sagt mein Herz. Und das ist nicht das, um was es mir heute geht, was sagt dein Herz, sondern, weißt du, die Zustimmung, das Herz, wovon ich heute Abend spreche, ist mehr als nur Zustimmung, Bejahung oder Gewissheit. Das kann alles anerzogen sein, kann alles manipuliert sein, kann alles falsch und menschlich sein. Die Zustimmung ist noch nicht das Herz. Oder ist mehr als nur Wissen. Ich weiß, also ich fühle es so. Wie oft bin ich schon mit Gefühl falsch gelaufen? Ich fühle es so. Das Herz ist auch mehr als eine Überzeugung. Ja, das ist so und ich weiß es so und ich weiß ganz genau, dass es so ist. Das Herz ist mehr als Überzeugung. Mehr als etwas für wahr halten, mehr als etwas zu verstehen, mehr als mit etwas einverstanden zu sein. Ich sagte ja, zuerst entscheidet man sich mit dem Herzen immer, aber das ist mehr als das. Die wahre Kraft kommt aus einem Herzen, wo Gott drin wohnt. Das Herz will eine Wohnung Gottes, ein Tempel Gottes sein. Unser Herz muss voll Heiligen Geistes sein. Sonst ist unser Herz nur von der Selbstsucht erfüllt. Und die meisten Leute der westlichen Welt sind Egoisten. Die sind von der Selbstsucht erfüllt. Immer mein, mir, mich, unseres und so weiter. Immer mich. Der Götze der westlichen Welt, der materialistischen Welt, ist Selbst. Selbstsucht. Alles, was mit Selbst zu tun hat. Aber das ist nicht das Herz. Es ist Egoismus. Jesaja Kapitel 40. Vers 27 und folgende Verse. Ihr Leute von Israel, ihr Nachkommen Jakobs, warum klagt ihr? Der Herr kümmert sich nicht um uns. Unser Gott lässt es zu, dass es Unrecht mit uns geschieht. Habt ihr denn nicht gehört? Habt ihr denn nicht begriffen? Der Herr ist Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Seine Macht reicht aus über die ganze Erde. Wir wissen ja alles schon. Weißt du, dieses Wissen ist nicht das Herz. Das ist wahr. Und er wird nicht müde. Seine Kraft lässt nicht nach. Seine Weisheit ist tief und unerschöpflich. Du weißt alles über Gott. Und dann, er gibt den Müden Kraft und Schwachen, die Schwachen macht es stark. Selbst junge Leute werden kraftlos. Die Stärksten erlahmen. Aber alle, die auf den Herrn vertrauen, Jesaja 40, aber alle, die auf den Herrn vertrauen, bekommen immer wieder neue Kraft und zwar über das Herz. Neue Kraft über das Herz. Du brauchst Herzmittel, Herzstärkung, Herzvitamine, Herzpillen. Das ist, was du brauchst, und zwar vom Himmel. Wie denkst du, was wir wissen? Die auf den Herrn harren, bekommen neue Kraft. Und dann geht's weiter. Es wachsen ihnen Flügel wie Adler. Die auf den Herrn harren, ihnen wachsen Flügel wie Adler. Plötzlich erhebst du dich über das Irdische. Du gehst nicht nur auf dem Wasser, du steigst nicht nur auf den Berg, du wandelst nicht im Tal des Todes, Schattenmeer. Nein, du erhebst dich über allem. Du lebst in einer ganz neuen Dimension. Ihnen wachsen Flügel. Ich sag dir eines, wenn Gott dein Herz erfüllt, fangen die Flügel an zu wachsen. Nicht, dass du anfängst zu spinnen. Nein, du erhebst dich über Sachen, die dich unterdrücken möchten. Und du kriegst Oberwasser, Oberluft. Und plötzlich diese geistige Aerodynamik hebt dich. Und ihnen wachsen Flügel. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und sie brechen nicht zusammen. Das ist es. Das Warten auf Gott. Das erneuert unsere Kraft. Und sie laufen und werden nicht müde. Ein starkes Herz. Vor ein paar Jahren, das ist nicht einmal ein Jahr her, in Kassel ist ein Bruder, ein Prediger gestorben. Und weißt du, der war 106 Jahre alt und hat immer noch so gepredigt. Der konnte noch predigen, der stand noch auf der Kanzel von der Brüdergemeinde und hat immer noch gepredigt. Das letzte Foto, nach der Predigt, dann hat er sich hingelegt und ist eingeschlafen. Und wenn wir genau anschauen, die Menschen der Bibel, deren Herz Gott erfüllt hat. Moses mit 120 Jahren braucht keine Brille, braucht keine Ferngläser, sieht von Dan bis Beersheba und überschaut das ganze Land, das Gott geben will. Abraham, ein alter Herr, braucht keine Brille, kein Fernglas, kein Vergrößerungsglas, Und er sieht von dann bis Beersheba. Und er kann das Land überschauen, das Gott seinen Kindern gibt. Und die sind alt und grau geworden. Und sie sind lebenssatt, nicht lebensmüde, lebenssatt geworden. Das ist die, wo Gott das Herz erfüllt. Sie laufen und sie werden nicht müde. Sie kämpfen und sie werden nicht schwach. Die Kraft nimmt nicht ab. Wenn jemand kommt und sagt, ich diene Gott, oh, bin so geschlaucht. Weißt du, wenn du Gott dienst, da wirst du nicht geschlaucht, sondern du schwitzt zwar. Das ist jetzt auch sehr warm. Aber es ist besser wie frieren. Aber weißt du, du kriegst neue Kraft, du wirst gesund. Und die Krankheiten fliehen, wenn Gott unser Herz erfüllt. Krankheiten können sich nicht aufhalten, Dämonen können sich nicht aufhalten, Depression kann sich nicht aufhalten, sie werden nicht müde und sie werden nicht matt. Und weißt du, so ein Marathonlauf, da wollte auch einer, ein Geschäftsmann, der dachte, mit dem Geld kann er auch mitlaufen, beim Marathonlauf hier in Berlin. Und er lief ein paar hundert Meter und brach zusammen, Herzinfarkt. Weißt du, Geld macht dich noch nicht fit. Der dachte, der könnte mal, Herzinfarkt. Aber weißt du, der sein Herz trainiert hat, der geübt hat, Meter für Meter. Und gerade, weil wir für Äthiopien gebetet haben, die bei Frauen und bei Männern, die besten Läufer sind, glaube ich, Äthiopier. Kann das sein? Die sind's, Äthiopier. Warum? Die laufen. Die müssen laufen. Denen bleibt nichts anderes übrig. Und wenn dir nichts mehr anderes übrig bleibt, als Gott, helfe mir, Gott, steh mir bei. Ich kann's nicht. Die werden nicht müde. Hier. Sind dir schon Flügel gewachsen? So wie einem Adler? Bist du schon stark geworden? Hast du schon angefangen zu laufen? Wie sieht es mit deinem Herzen? Wiedergeburt war gestern das Thema. Da möchte ich jetzt nicht mehr weitermachen. Aber jetzt geht's. Wie arbeitet dein Herz? Weißt du, und wenn ich so die Ultraschallbilder sehe von Babys nachher, auch von nachher später bei meinen eigenen Kindern, weißt du, du siehst das Herz. Du siehst noch nicht viel von diesem Baby. Aber du siehst das Herz. Das arbeitet schon. Das kleine Herz arbeitet. Arbeitet dein Herz für Gott? Schlägt es schon fürs Leben, für die Zukunft, für die Ewigkeit? Das Herz ist, was alles verändert. Starkes, gesundes Herz. Mein Herz macht nicht mit. Wenn dein Herz nicht mitmacht, vergiss es alles. Pack ein, geh nach Hause. Wenn dein Herz nicht mitmacht, die, die auf den Herrn warten, harren, kriegen neue Kraft. Wartest du auf den Herrn? Oder lässt du dich vom Teufel hetzen? Weißt du, ein gesundes, starkes Herz kann auf Gott warten. Die Stunde Gottes kommt, es wird alles recht werden. Morgen... Eigentlich, ich bin so begeistert für meine Predigt für morgen. Leute, ihr müsst kommen. Ihr müsst alles absagen. Alle Termine absagen. Nein, der Tod wird entgiftet. Diese Predigt hat mir sehr viel gegeben. Und wenn es mir schon sehr viel gegeben hat, dann wird es euch auch ein Stückchen was geben. Und ihr bekommt auch was davon. Aber der Tod ist entgiftet. Weißt du, der Teufel will uns hetzen. Wir sollen Gott nachhelfen, wissen und so weiter. Aber wenn die Zeit erfüllt wird, Gott handelt. Auf seine Art, ganz anders. Es kommt ganz anders, als du gedacht hast. Die erste große Lektion, die wir als Kinder Gottes lernen dürfen, mit einem gesunden Herzen auf den Herrn warten. Die, die auf den Herrn warten. Und warten gibt dir Kraft. Warten macht dich stark. Auf sein Segen warten, auf sein Wirken warten, auf sein Eingreifen warten, auf seine Offenbarung und Führung warten und auch auf das Gericht und Urteil Gottes warten. Gott kommt nicht zu spät. Kommt rechtzeitig. Deshalb das erste ist diese richtige Einstellung auf Gott. Und die Einstellung deines Pulsschlags, dieses Schlages, diesem Rhythmus, beginnt mit dem Warten auf Gott. Und damit beginnt das geistliche Leben. Und solange wir noch nicht auf Gott eingestellt sind, so dieses Schlagen, dann schlägt das Herz mal zu schnell, mal zu langsam, mal so der Puls steigt. Reg dich nur auf und der Puls steigt. Und dann, dein Herz muss Überstunden schaffen. Manchmal, und dann bricht es zusammen. Gut. Ist dein Herz schon auf Gott programmiert? Nummer eins. Das nächste. Selig sind, die reines Herzen sind. Die werden Gott schauen. Was denkt dein Herz? Wie sieht es in deinem Herzen aus? Ist dein Herz eine Rumpelkammer? Eine Mördergrube? Ein übertünchtes Grab? Wie sieht unser Herz innen drin aus? Äußerlich? So wie mein Enkel sagte, Adern, Fleisch und Blut. Ja, und dann fragt die Kinderstundentante, und was sonst noch? Und dann sagt, ja, Jesus, die Kinder haben alle Jesus geschrieben. Du siehst also, wie man fromm programmiert sein kann. Jesus. Aber was ist alles drin in unserem Herzen? Denk drüber nach. Deine Einstellung. Nur das abgeklärte, gereinigte Herz, das sieht Gott. das abgeklärte, gereinigte Herz. Bist du abgeklärt? Abgeklärt mit der Umgebung, abgeklärt mit deiner Situation, abgeklärt mit deinem Umfeld, Umwelt, mit deiner Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, abgeklärt. Nur dieses abgeklärte Herz hat Gemeinschaft mit Gott, versteht Gott, vernimmt Gott, hört Gott, geht auf Gott ein, kann auf Gott eingehen auch. Da gibt es ein Echo, Resonanz. Nur das reine Herz sieht Gott. Ich gehe weiter. In der Apostelgeschichte heißt es, Gott gibt seinen Heiligen Geist denen, die reines Herzen sind. Du kannst lang um den Heiligen Geist bitten, solange Schmutz und Dreck und Mist und Unrat und Unflat und was sonst noch alles ist, Untugend, solange all das in deinem Herzen drin ist, da wird der Heilige Geist vielleicht 5 Minuten aushalten und sagen, pfui, hier bleibe ich nicht, keine Minute. Hier halte ich nicht aus. Das ist alles voll Schimmel, voll Morast, voll Unrat. Nein, hier nicht. Gott gibt seinen Heiligen Geist denen, die reines Herzen sind. Ist dein Herz schon rein? Unser Leben soll ein Tempel des Heiligen Geistes sein. Das ist, was Gott für unser Leben abgesehen oder vorgesehen hat. Religiöse Menschen suchen Gott immer nur mit dem Kopf. Die wollen nur verstehen, mit Buchstaben, Gesetzen, Vorschriften, Kult, Zeremonien. Aber Gott sagt Reinheit, Reinheit. Bist du schon in deinem Herzen gereinigt, durchgeputzt? Gott will nicht ein Gebäude, sondern er will das Herz haben. Und unser Herz ist ein Tempel für den Heiligen Geist. Nicht die Äußerlichkeiten, das, was draußen ist, sondern nein, was drin ist. Er will nicht das Geplärr der Lippen, sondern er will die geheimen, verborgenen Kammern deines Herzens. Das ist, was Gott will. Und der Glaube beginnt in deinem Herzen, in unserem Herzen. Hier beginnt die Existenz Gottes. Gott existiert nicht in meinem Kopf. Ich kann Gott nicht verstehen. Und ich wäre doof, wenn ich heute Abend sagen würde, ich verstehe Gott. Ich bin ein Narr. Wenn ich das sage, ich verstehe Gott, ich begreife Gott, ich erkenne Gott. Nein, aber mit meinem Herzen bin ich mit Gott verbunden. In meinem Herzen wohnt Gott. Verstehen kann ich ihn nicht. Und ich will auch ihn nicht verstehen. Wenn ich ihn verstehen könnte, würde Gott aufhören, Gott zu sein. Dann würde ich Gott sein. Aber ich verstehe nicht. Mit meinem Verstand kann ich ausblenden. Aber mit meinem Herzen kann ich glauben. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Kann mir niemand wegnehmen, kann mir niemand einreden und auch niemand ausreden. Das, was ich im Kopf habe, das kann man mir durch Gehirnwäsche irgendwie sauber rauskriegen. Aber was im Herzen drin ist, mein Herz ist voll von Gott, voll von Jesus und voll vom Heiligen Geist. Hier beginnt die wahre Einstellung. Hier beginnt die Gottesfurcht. Hier beginnt der Gehorsam. Hier beginnt der Glaube. Hier beginnt der Friede. Meinen Frieden gebe ich. Und Gott gibt nicht den Frieden für den Kopf und auch nicht in der Politik und auch nicht in der Wirtschaft. Gott gibt seinen Frieden im Herzen der Menschen. Hiob Kapitel 34, Vers 31 und 32, da heißt es, wenn jemand Gott die Schuld bekennt und sagt, ich habe mich verfehlt, ich tue es nie wieder. Und dann Vers 32, zeig mir die Fehler, die ich selbst nicht sehe. Also, das ist, wie man das Herz reinigt. Gott zeigt mir die Fehler, die ich nicht sehe. Ich sehe meine Fehler nicht und die meisten Menschen sehen ihre Fehler nicht. Die müssen von Gott mit der Nase draufgestoßen werden und sagen, das ist dein Fehler. Herr, zeige mir meine Fehler. Und also Herzenserkenntnis. Also das Herz muss Erkenntnis bekommen. Herr, zeige mir die Fehler, die ich nicht sehe. Wenn ich jetzt zu jemandem hinkomme und sage, hör mal, du bist ein Sünder, sagt er, was fällt dir da ein? Zeig mir noch sogar an unter Umständen. Oder ich habe ihn laufen, da bei Heilbronn mal eine Zeltmission gepredigt, hat mich ein Geschäftsmann angezeigt und gesagt, Sie haben alles gesagt, meine Frau hat verpetzt und Sie sagen öffentlich, in einer öffentlichen Versammlung und zeigen noch mit dem Finger auf mich. Und beschwert sich, aber ich habe den Mann nie gesehen, außer dass er im Gottesdienst dort saß, im Zeltversammlung. Aber weißt du, der Heilige Geist hat ihm die Fehler gezeigt. Der Heilige Geist hat ihm offenbart die Fehler, wo es lang geht. Und das ist, Herr, zeige mir meine Fehler, die ich normalerweise nicht sehe. Kurskorrekturen kann Gott nur an unserem Herzen vornehmen. Gib mir dein Herz. Die kommen von oben, so wie die Wiedergeburt und alles andere, die Reinigung. Dieses neue, erneuerte Denken kommt nicht über den Kopf, sondern aus dem Herzen heraus. Dieses gottgewirkte Denken, dieses positive Denken. Du kannst gepolt sein, negativ oder positiv. Und das beginnt mit dem Herzen. Weißt du, mit dem Kopf, ich kann dir lange sagen, denke positiv, lebe positiv, rede positiv, esse positiv, mach alles positiv und du wirst ein positives Leben haben. Quatsch. Funktioniert nicht. Aber wenn der Herr das Herz umgepolt hat, wenn der Herr das Herz verändert hat, dann denkst du automatisch Evangelium gemäß, und das Evangelium ist grundsätzlich positiv. Als ich das erlebte, diese Umpolung, mein Herz wurde umgepolt. Plötzlich denke ich positiv, könnt machen, was ihr wollt. Meine Gedanken, ich habe Gedanken des Friedens. Selbst wenn alles zusammenbricht, wenn alles flöten geht, wenn alles vor die Hunde geht, wenn alles auseinanderbricht, ich weiß, dass mein Erlöser. Sag, wie kann ich das wissen? Ich muss blöd sein, schizophren sein, verrückt sein, um das zu begreifen, dann mitten im Chaos Halleluja singen. Oder mir ist, dieses Lied gefällt mir, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Weißt, mir ist wohl in dem Herrn. Das kannst du nur sagen, wenn dein Herz, wenn dein Leben in Gottes Hand ist. Wenn du in Gott befohlen bist. Gedanken der Freude, dieses positive Denken kann nur aus einem abgeklärten, gereinigten, geisterfüllten Herzen kommen. Oder die Liebe, Gedanken der Liebe. Ach was, im Himmel zählt nur die Liebe. Und was bleibt, ist die Liebe. Und alles, was du geliebt hast, wird im Himmel weiter existieren. Und alles, was du nicht geliebt hast und nicht geliebt worden bist, oder was nicht über die Liebe kam, über diesen Filter der Liebe kam, das geht alles schon im Müll. Und wenn du im Himmel ankommst, das ist morgen, das ist das Thema schon, ich glaube, morgen bist, es geht alles in den Müll, was nicht Liebe war. Deshalb, Geschwister, wir sollten darauf achten, dass wir jeden Tag eine Liebestat tun, ein Liebeswort sagen, einen lieben Gedanken weitergeben, irgendetwas Liebes tun, dann das wird im Himmel wird Strichliste geführt. Alles, was Liebe ist. 1. Korinther 13. Positives Denken. Wie ich das von der Bibel her verstehe, vom Evangelium her verstehe, ist auf einer anderen Ebene. Da wachsen einem die Flügel, so sagt uns, hat uns der Bibelschreiber gesagt hier, wachsen uns die Flügel. Gelassenheit, Ruhe und Frieden. Ein japanisches Sprichwort sagt, ein echter Samurai siegt ohne zu kämpfen. Ein echter Samurai siegt ohne zu kämpfen. Das ist das Geheimnis eines positiv eingestellten Lebens. Du siegst ohne zu kämpfen. Du siegst, ohne zu kämpfen. So wie gestern sagte, der verlorene Sohn kam nach Hause, der sah zu, wie der Vater alles macht, wie der Vater alles sorgt, wie der alles besorgt. Du siegst, ohne zu kämpfen. Geschehen lassen. Gelassen sein. Sich nicht wehren. Das ist positives Denken. Und wissen, mein Leben ist in der Hand Gottes. Gott wird für mein Recht sorgen. Und er wird für mein Recht streiten. Und er wird alles mobil machen. Und die Stunde der Wahrheit wird kommen. Es kommt alles raus. Es wird alles offenbar werden. Positiv denken. Wir müssen uns von diesem falschen positiven Denken, was aus der Esoterik kommt und so weiter, uns erlösen lassen. Aber dazu brauchen wir Erlösung, genauso wie man von den Sünden Erlösung braucht. Weißt du, diese positiven Denker da unserer Gesellschaft, wenn nur positiv denken, ohne Gott, ohne Heiligen Geist und ohne Jesus, das ist total verkehrt. Das ist so Tischlein deck dich denken. Einfach in die Hände klatschen und dann Tischlein deck dich. Das ist ein teuflisches Denken. So geht's nicht, meine Lieben. Tischlein deck dich. So untätig zu sein, auf ein Wunder warten, auf ein Eingreifen des Herrn warten oder was sonst noch. Nein, ich muss mitarbeiten. So wie ich denke, so lebe ich. Wenn ich von Gott erfüllt werde, ich laufe, mir wird das Laufen nicht erspart. Aber ich werde nicht müde dabei. Ich kämpfe und ich verliere doch nicht, egal was passiert. Weißt du, so dieses Tischlein deck dich Philosophie. Oder denken. Oder positives Denken. Weißt du, einfach, warte auf Jesus und wenn Jesus kommt, wird alles gut werden. Vergiss es. Es wird nichts gut, wenn Jesus kommt. Es wird noch schlimmer, wie es war, wenn Jesus kommt. Wenn du nicht dein Part, deine Rolle gespielt hast, vergiss alles. Es wird gar nichts sein, wenn Jesus kommt. Oder wenn das alles vorbei ist und so weiter, dann. Nein, was Hänschen nicht hier gelernt hat, lernt Hans nachher nicht mehr. Deshalb ist es so wichtig, dass wir hier unten die Weichen stellen. Und hier unten, sie laufen und sie werden nicht müde. Das Herz. Es ist ein köstlich Ding, steht es in der Bibel. Martin Luther Deutsch natürlich. Es ist ein köstlich Ding, wo das Herz fest geworden ist. Wo das Herz fest geworden ist. Ist dein Herz schon fest geworden in Gott? So fest in Gott und jetzt kann kommen, jetzt kann alles zusammenkommen. Und wenn ich von der Wiederkunft Jesu höre, Leute, Jesus sagt, der Tag wird kommen, dann liest nur Matthäus 24, Chaos, Krieg und Kriegsgeschrei, Katastrophe, Erdbeben, Erschütterung, Weltuntergang, Sonne verliert den Schein. Das ist keine selige Situation und so weiter. Das ist nicht Erlösung für mich, das ist Chaos, Katastrophe. Wiederkunft Jesu, ich warte auf die Wiederkunft Jesu. Die meisten Leute wissen gar nicht, was Wiederkunft Jesu ist. Weißt du, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Halleluja. Und Die Erlösten, wenn sie heimkommen, wie wird sie sein? Ihr Mund wird voller Lachen sein. Die werden Halleluja singen und so weiter. Wenn Jesus wiederkommt, die werden eine ganz andere Einstellung haben. Und erhebet eure Häupter, denn eure Erlösung naht sich. Weißt du, jetzt geht die Welt unter. Und was machen die Kinder Gottes? Die stehen auf und die sagen, komme bald, Herr Jesus. Eine ganz total andere Einstellung, als nur auf Weltuntergang zu warten. Ich warte nicht auf den Antichristen, ich warte nicht auf den Weltuntergang, ich warte nicht auf vereintes Europa oder was sich sonst noch was kommen mag. Ich warte nicht darauf. Ich warte auf die Erlösung der Kinder Gottes. Und die Erlösung habe ich jetzt. Christus in mir. Der wohnt nicht im Kopf, der wohnt hier. Ich kann den Kopf verlieren, aber hier lebt er weiter. Hier lebt er weiter. Und wir verlieren manchmal den Kopf. Wenn wir Dinge sehen, die wir nicht verkraften können, die wir nicht verarbeiten können, gefühlsmäßig, verstandesmäßig etc., wir verlieren den Kopf, aber das Herz bleibt fest. Es ist ein köstlich Ding, wo das Herz fest geworden ist. Weißt du, wenn du operiert worden bist, Narkose hast und so weiter, das Herz arbeitet weiter, es sei denn, du bist an eine Herzschrittmaschine angeschlossen. So, aber das Herz arbeitet während der Narkose, während der Operation weiter. Und deshalb, wir können drumherum Dinge passieren um dich herum, du siehst es nicht, du spürst es vielleicht, die schnipseln an dich rum, aber dein Herz arbeitet weiter. Oh, der Glaube arbeitet weiter. Gott arbeitet weiter. Jesus arbeitet weiter. Halleluja. Und dann betest du noch in Sprachen und dann gibst du dem Doktor die Anweisungen in himmlischen Sprachen weiter und dann weißt du, was er schneiden muss und was er lassen muss und was er mitnehmen muss. So, und was er nicht vergessen darf. Und dann, weißt du, die reden ja auch alles Lateinisch. Das ist also, der Doktor redet Lateinisch. Ob der jetzt Lateinisch redet, ob du in Zungen redest, spielt jetzt keine Rolle. Du gibst dem Zungen denen die Anweisung, was zu machen ist. Weil das Herz voll des Heiligen Geistes, wir geben der unsichtbaren Welt die Anweisung, was in einem Chaos, in einer chaotischen Welt um uns, wir sind narkotisiert, wir sind benebelt, wir sind benommen, wir sind berauscht, wir liegen flach, wir sind untätig, ohnmächtig, wir sind festgenagelt, aber wir geben im Geist Anweisung, was passiert. Wir weisen Satan in Schranken. Ja, das passiert auch. Wir geben Anweisung. Kinder Gottes müssen lernen, mit dem Herzen Anweisung zu geben, nicht mit dem Verstand. Mit dem Herzen Anweisung zu geben. Okay. Positiv denken ist zwar Probleme im Auge behalten. Das ist wirklich wahr. Ich muss es. Aber ich muss die Dinge mit den Augen Gottes sehen. So. Denk an die Raupe und Schmetterling. Gestern habe ich das Bild gehabt. Solange du Raupe bist, du trägst in dir die Zellen eines Schmetterlings, die Ansätze, ein Schmetterling zu werden, die Voraussetzungen für ein Schmetterling zu werden, aber die müssen freigesetzt werden. Und das passiert über dein Herz. Da gibt deinem Herzen einen Ruck und dann geht durch den ganzen Organismus einen Ruck und plötzlich gerät alles in Bewegung und das ist bei der Raupe, da plötzlich wird da von einer Zelle eine Chemie freigesetzt, eine chemische Substanz, die zersetzt, zerfrisst dieses Raupendasein in sich selbst, diesen ganzen Kohl, den man gefressen hat und geschluckt hat und so weiter, was man alles schlucken musste, wird alles zersetzt und plötzlich wird eine ganz neue chemische Zusammensetzung und der Schmetterling wird aus der Raupe. Verpuppt sich, dann wird dieser Kokon, die Puppe abgeworfen und etwas ganz Neues kommt raus. Die auf den Herrn harren. So ein Schmetterling muss eine ganze Weile hängen, bis da was rauskommt. Bis die Flügel gewachsen. Und ihnen wachsen Flügel, sie fahren auf. Ich vergesse das Bild jetzt von Adler. Das verstehen wir nicht, weil uns die Adler schon bald ausgestorben sind. Aber sie fahren auf wie Schmetterlinge. Halleluja. Volk Gottes sind Schmetterlinge. Die fahren auf, die flattern und die bewegen sich von Blümchen zu Blümchen. Aus der Raupe wird Schmetterling. Menschlich undenkbar, unmöglich, unfassbar, unerklärlich. Aber bei Gott ist alles möglich. So wie du in deinem Herzen denkst, und zwar von Gott inspiriert, richtig, im richtigen Moment, richtigen Leuten, richtige Situation, tust das Richtige dann. Und dann kommt dieser Moment, auf Gott warten. Jetzt der Kokon hängt irgendwo an einem Faden und du musst da bammeln. Und du sagst, oh Gott, wie lange muss ich da hängen? Ich hänge schon durch. Oh Gott, wie lange? Oh, kannst mich nicht woanders umsetzen. Wie lange muss ich hier noch hängen? Du hängst und bis die Zeit erfüllt ist, bis du ausgereift bist, bis dein Kohl sich verarbeitet hat, sind du da. anderen weggefressen hast, auf anderen Kosten gelebt hast und eine Plage für die anderen warst. Hiob hat auch seine Probleme gehabt. Aber dann, nicht nur das, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, sondern Hiob hat noch einen ganz großen Gedanken gesagt. Ich hatte von dir nur von Hören und Sagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Bisher habe ich nur theoretisch dich begriffen. Und was du bisher von Gott gelernt hast, war nur, wahrscheinlich auch nur flache Theorie und Theologie und Philosophie. Positives Denken, alles okay, in Ordnung, nichts zu verwerfen. Und ich möchte da auch nichts Negatives drüber sagen, ich bin auch froh, lese auch gerne Philosophen und beschäftige mich mit ihnen. Aber das ist nicht die Antwort auf meine Probleme. Aber nun hat mein Auge dich gesehen, endlich, Halleluja, jetzt, nachdem ich alles durchgemacht habe, alles hinter mir habe und ich es Gott absagen sollte, jetzt hat mein Auge dich gesehen. In dem Moment, wo Frau Hiob sagt, sag doch deinem Gott ab, gehen ihm die Augen auf. Wir sagen dann im richtigen Moment das Richtige. Und das ist das erlösende Wort, wie man in seinem Herzen denkt. Dir geht's in der Bibel so wie beim Hiob auch und bei anderen auch. Warum bist du so unruhig in mir? Haare des Herrn. Herz, warum bist du so unruhig in mir? Hast du auch ein so unruhiges Herz? Wie ist dein Herz? Und so wie dein Herz ist, so ist auch dein Leben unruhig. Wenn dein Herz unruhig ist, ist dein ganzes Leben unruhig. Wenn du keine Ruhe innen drin hast. Geschwister, es ist aber so wichtig, hier innen drin zur Ruhe zu kommen. Ein unruhiges Herz produziert ein unruhiges Leben. Ein gestresstes Herz produziert ein gestresstes Leben. Ein verzagtes Herz produziert ein verzagtes Leben. Und deshalb, Haare des Herrn, die Einstellung auf Gott, ist so wichtig. Wie das Herz, so das Leben. Wenn du ungläubig bist, das kann mir kann keiner mehr helfen. Ich kann dir jetzt schon schriftlich geben mit dem Siegel und so weiter, dir kann wirklich niemand helfen. Ungläubiges Herz produziert ungläubiges Leben. Sorgenvolles Herz. Weißt du, die Sorgen können in deinem Kopf kommen, das ist okay. Und du solltest deinen Kopf gebrauchen zum Nachdenken und zum Planen und zum Entwickeln und Entfalten. Aber die Sorgen sollten nicht zu deinem Herzen reinkommen. Deshalb sagt der Herr, ich bin dein Schild. Hier oben kann alles kommen. Durch die Augen, Nase, Ohren kann alles kommen. Aber das Herz muss geschützt werden. Du brauchst Schutz deines Herzens. Die Sorgen dürfen nicht dein Herz betreffen. Dein Herz erfassen. Wenn die Sorgen einmal dein Herz gepackt haben, dann knebeln sie dich, dann halten sie dich fest, dann nageln sie dich fest, dann machen sie dich fest und die machen die stoppen den ganzen Lauf des Lebens. Dein Herz muss geschützt. Deshalb das Schwert oder das Schild des Glaubens ist für das Herz, dass niemand dein Herz berührt. Und du solltest dein Herz niemand anvertrauen, außer Gott. Und in niemand anderen Hand dein Herz legen, als in den Händen Gottes. Ein mutloses Herz produziert ein mutloses Leben. Ich will nur ein bisschen meditieren jetzt ein bisschen. Ein verzweifeltes Herz produziert ein verzweifeltes Leben. Ein enttäuschtes Herz. Wenn dein Herz mal enttäuscht ist, eine Enttäuschung nach der anderen, und du hast es so zu Herzen genommen, die Enttäuschung. Deshalb nimm die Enttäuschungen im Kopf, registriere sie, schreib sie auf, halt es fest, aber lass sie nicht in dein Herz hinein, deine Enttäuschungen. Von wem auch immer und was es auch passiert ist. Ein verärgertes Herz produziert ein verärgertes Leben. Was glaubst du? Es kocht. Wird bitter. Ein verletztes Herz produziert ein verletztes Leben. Verletzt andere. Schlägst rein. Missbrauchst andere, weil du selbst missbraucht worden bist. Ein unausgeglichenes Herz produziert ein unausgeglichenes Leben. Deshalb dein Herz im Rhythmus Gottes, im Gleichschritt mit dem Herrn. Nicht zu schnell und nicht zu hinterher hinken. Jesu, geh voran. Ist nicht richtig. Das Lied passt nicht. Ich will mit dem Herrn Jesus gehen. Der Herr Jesus und ich mit Gott Schritt halten. Nicht Jesus hinterher hinken und nicht Jesus vorausschicken. Und nein, ich möchte mit Jesus zusammen so Hand in Hand mit Jesus gehen. Aber Jesu, geh voran. Das ist so schön. Jesu, geh du voran und ich tippel hinter dir her. Nein, das ist nicht das richtige Leben. Das hat Gott nie von dir und nie von mir gewollt. Dass ich hinter irgendjemand hertipple. Weder Gott noch Teufel. Gleichschritt mit Gott. Ein unausgeglichenes und ein unausgewogenes Leben kommt aus einem unausgeglichenen Herzen. So wie du in deinem Herzen denkst. Ein gekränktes Herz produziert ein gekränktes Leben. Die meisten Krankheiten, die kommen aus dem Herzen. Im Herzen werden die ganzen Viren plötzlich verteilt über den ganzen Körper. Eine verletzte Zelle wird plötzlich überall transportiert, multipliziert und überall lässt sich da was nieder und da was nieder. Plötzlich wunderst du dich, wo kommt das alles her? aus dem Herzen kommt es. Und das, was aus dem Herzen kommt, verunreinigt den Menschen. Nicht nach außen. Die meisten Probleme, der Körper ist der Leidtragende. Der Körper ist der Leidtragende. Da plötzlich was im Zehen, da fängt es meistens dann an, dann im kleinen Finger und dann fängt es im Kopf irgendwo an und irgendwo staut sich dann etwas und dann hört auf die Durchblutung, was es auch immer ist. Ein gekränktes Herz produziert ein gekränktes Leben. Ein unversöhnliches Herz, was würde das wohl produzieren? Unversöhnliches Leben. Ein schmutziges Herz produziert ein schmutziges Leben. Ein schweres Herz, schweres Leben. Ein trauriges Herz. Traurigkeit ist da. Und Traurigkeit gehört zum Leben. Und sogar göttliche Traurigkeit gibt es ja auch noch in der Bibel. Das gehört dazu. Aber wenn die Traurigkeit mein Herz berührt, ist mein Leben ein depressives, schwermütiges Leben. Und deshalb vielfach Depressionen kommen, weil Menschen nicht aufgepasst haben. Die haben geschlafen, die haben gepennt. Die haben zu ihm gehört, die haben gesehen, die sind enttäuscht, die sind frustriert und die haben das zu Herzen genommen. Und im Herzen ist es sitzen geblieben. Und dann, alles ist schwer, alles ist unglücklich, alles ist niederwerfen, niederschlagen, etc. Ein eifersüchtiges Herz führt ein eifersüchtiges Leben. Und ich werde morgen etwas über Eifersucht sagen. Im Himmel gibt es keine Eifersucht mehr. Da ist nur Liebe. Deshalb, im Himmel kommen diese Herzen, wovon ich hier sprach, wenn dieses Herz etwas von diesem Mist in sich hat, kommt nicht drüben rein. Gott werden nur die schauen, die diese Dinge nicht haben. Gereinigtes Herz. So wie dein Herz ist, so ist deine Wirklichkeit. Und es geht immer vom Herzen aus. Dein Leben wird immer reflektiert vom Zustand deines Herzens. Du kannst ein verschlossenes Herz haben, dann führst du auch natürlich verschlossenes Leben. Teilst niemand dein Herz auf, öffnest niemals dein Herz, nicht einmal Gott. Der Herr tat der Lydia das Herz auf. Die war auch so enttäuscht. Purpurkrämerin, wenn du genau liest, nachher Apostelgeschichte, Dr. Lukas hat sie geheiratet nachher. Der verschwindet nämlich für eine Weile in Thyatira. So, die Lydia, und der Herr tat ihr das Herz auf. Schön, der Herr tut das Herz auf, so dass sie wieder heiraten kann. Diese Purpurkrämerin, weißt du, die hat anderen Purpurmäntel verkauft, Purpurkleider verkauft, Kleider für den Gottesdienst sogar verkauft, für den Gottesdienst so viel getan, aber ihr Herz war zu. Du kannst für andere dienen, wenn dein Herz zu ist. Denn nur das, was vom Herzen kommt, geht auch zu Herzen. Das geht auch zu Gottes Herzen. Also Purpurkrämerin, also die hat die feinsten Kleider verkauft und vermarktet. Aber ihr Herz war Gott zu und auch den Menschen zu ledig quasi, so dass sie den Dr. Lukas heiratete. Und er musste dann, das ist auch eine ganze Predigt für sich selbst, wenn er den Dr. Lukas heiratete. Weißt du, und dieser Arzt musste sie verarzten. Die brauchte Pflege, diese Verkäuferin und Purpurhändlerin. So wie wir innerlich sind, so sind wir äußerlich. Elia war ein schwacher Mensch wie wir, haben wir kürzlich gehört. Elia war ein schwacher Mensch wie wir. Und du siehst, sein Herz war leer. Wenn du ein leeres Herz hast, bist angreifbar vom Teufel. Wenn du nicht erfüllt bist von der Herrlichkeit Gottes, vom Geist Gottes, wenn dein Herz nicht ein Tempel des Heiligen Geistes ist, sobald wir auf uns schauen, wird das Herz verzagt, schwach, ängstlich, mutlos und so weiter. Wir können noch so viele Ideen und Ideale haben. Sobald wir auf uns schauen, bricht alles in sich zusammen. Deshalb, wir sollen mit unserem Herzen auf den Herrn schauen. Und deshalb, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Sobald das Herz leer wird, verlieren wir auch die Herrlichkeit, die über Gott in unser Herz hineingekommen ist. Verlieren wir auch, das ist Gottes Bewusstsein. Der Herr ist mit mir, ich bin nicht allein. Das andere Herz ist da, ich höre seinen Pulsschlag. Verlieren wir die Kräfte und so weiter. Mit dem Herzen. Es ist interessant, David, als er auf der Flucht vor Saul war, ständig gejagt wie Kaninchen, getrieben von einer Höhle in die andere Höhle, von einer Situation und so weiter. Und dann heißt es, und David, jetzt hör zu, so wie du denkst, so bist du. Und David sprach in seinem Herzen, ich werde doch Saul in die Hände fallen. Er sprach in seinem Herzen. Was redest du in deinem Herzen? Ich werde doch kapitulieren. Ich werde doch zum Gerichtsvollzieher, oder der Gerichtsvollzieher wird doch zu mir kommen. Oder ich werde doch Offenbarungseid machen. Und ich werde doch sterben. Und ich werde doch krank. Und ich werde doch meinen Partner verlieren oder meine Kinder verlieren. Und ich werde doch. Und das hat David sich in seinem Herzen gesprochen. Keiner hat es gehört. Keiner hat es gesehen. Niemand ist dabei gewesen. Aber sein Herz war da. Und er sagte, und ich werde doch eines Tages Saul in die Hände fallen. Und was macht der gute Mann? Er geht nach Zikla, zu den Philistern, klopft an der Tor und sagt, ich möchte zu euch kommen. Wer bist du? Ah, ich bin einer so, ein Beduin aus der Wüste. Speichel hat er schon produziert, wie er Speichel runterlaufen lässt und so weiter. Und dann sagt der König von Sikla, weißt du, wir haben genug Blöde hier in der Stadt. Es kommt auf einem nicht mehr drauf an. Du musst dir vorstellen, der geht zum Feindeslager, der wird fahnenflüchtig, verlässt das gelobte Land, verlässt seine Berufung, verlässt alles. Ich werde doch Saul in die Hände fallen und stellt sich blöd. Und so viele Gotteskinder benehmen sich, wenn sie zu ihrem Herzen negative Sachen sagen, die sind am Schluss blöde Heinis. Ich kann nicht anders sagen. Die Speichel, du musst diesen David sehen, mit Speichel, Zunge rausgesteckt, so als so irgendwie besessen und so weiter. So kommt er und sagt, nimm mich. Und liefert sich dem Feind aus. Der weiß gar nicht, was er macht. Der muss nachher sogar, und er wird nachher zum Lügner. Der geht, zieht aus und anstatt gegen Juda zu kämpfen, gegen die Philister kämpfen wollten, geht er und macht sich sogar, bringt sich in Verruf und kämpft gegen die Philister. Und plötzlich kommt es raus und sagt, ja, da ist doch einer, der weiß gar nicht, wo er hingehört, so richtig. Das ist also die Situation. Und angefangen hat alles, er sprach in seinem Herzen, ich werde doch Saul noch in die Hände fallen. Wenn du verzagt bist, dir kann niemand helfen. Das, was du denkst bei dir selbst, was dein Herz denkt, was dein Herz sagt, was sich dein Herz ausmalt und sich vorstellt, wir reden vielleicht von Fantasie, das kannst du nicht erklären, was deine Träume träumen, diese Albträume sogar, was du befürchtest, was du erwartest, das trifft dich. Judas dachte, Judas dachte in seinem Herzen, als wenn die Apostel noch das Herz erforscht hätten, so ein Herz abgeklopft haben und Herz abgehört haben. Judas sagte in seinem Herzen, meine Schuld ist zu groß, als dass sie vergeben werden könnte. Und ihm konnte niemand vergeben, nicht einmal Gott. Wenn er gesagt hätte, oh Herr, vergib mir meine Sünde ist nicht so schwer, bei dir, selbst bei unseren Sünden, da kannte ja die Bibel, meine Sünde blutrot ist, bei dir ist Vergebung, mein Gott. Aber er sagte in seinem Herzen, meine Sünde ist so groß, niemand kann meine Sünde vergeben oder so schwer. Und hing am Galgen am Schluss. Wer kontrolliert dein Herz? Welche Gedanken? Dir kann niemand helfen, wenn du in deinem Herzen versagst. Nicht im Kopf. Wir reden von Geisteskrankheit. Nicht im Kopf, sondern in deinem Herzen, wenn du versagst. Wenn meine Mutter, meine Oma, das nicht meine Mutter, meine Oma. Weißt du, Omas haben manchmal gute Weisheiten. Ob die wahr sind, weiß ich nicht. Habe nicht nachgeprüft. Aber meine Oma hat gesagt, die Fische, wir haben Fische, wenn wir Fische gefangen haben und die Fische lange irgendwo standen, da haben wir gesagt, immer Kopf angucken. Der Fisch fängt an, am Kopf zu faulen. Am Kopf wird er schlecht. Am Kopf wird er ungenießbar. Schwanz kannst du noch essen, aber am Kopf nicht mehr. So, der Fisch, und deshalb, wir beginnen mit unserem Niedergang und Abfall mit dem Kopf. Du kannst, wenn du in deinen Gefühlen versagst, kommst noch irgendwie hoch. Aber wenn du in deinem Herzen versagst, kommst du nicht mehr hoch. Du kannst in deinen Finanzen versagen, aber wenn du in deinem Herzen versagst, kommst du nicht mehr hoch. Du kannst in den Beziehungen versagen, menschlich. Aber wenn du in deinem Herzen versagst, also mich liebt niemand, mich mag niemand, mich versteht niemand, niemand kümmert sich um mich, ich habe keinen Menschen. Wir haben so einen in der Bibel. Dann hast du in deinem Herzen versagt und dir kann wirklich niemand helfen. Dir kann niemand beistehen und so weiter. Niemand, wenn du dich selbst aufgibst, bist verloren. Wenn du in deinem Herzen dich aufgibst. In Sprüche 18, 14, habt neulich euch da draußen vorgelesen. Sprüche 14, 18. Der Geist kann jede Krankheit heilen. Also der menschliche Geist, dein Kopf. Wenn du dir vornimmst und sagst, ich kapituliere nicht. Und selbst wenn ich Rollstuhl nehmen muss und selbst wenn ich Krücken nehmen muss und selbst egal was ich mache, dein Geist kann dir helfen, kann dich heilen. Aber wer kann den Geist heilen? Steht in Sprüche. Wer kann einen niedergeschlagenen Geist heilen? Wer kann ein Herz heilen, das niedergeschlagen ist? Nur der Heilige Geist. Die einzige Möglichkeit, einzige Medizin. So, jetzt lass uns fortfahren, weiter fortgehen. Wir wollen ja rauskommen aus dem ganzen Dilemma. Wir sind geschaffen. Und jetzt hör mal zu, wozu wir geschaffen sind. Ebenbild Gottes zu sein. Du und ich, wir sind zum Ebenbild Gottes geschaffen. Gott ist unser Gegenüber. Die andere Seite von uns. Wir dürfen in allem sein, wie er, wie mein Vater ist. Und deshalb sagt Jesus einmal, Petrus, du denkst nicht, was göttliches, sondern du denkst, was menschliches. Du denkst nicht, was Gott gedacht hat. Gott wird traurig und beleidigt, wenn wir nicht das sind und das werden, was er ist. Er wird traurig. Wir sollen göttlich denken, göttlich leben. Und dann werden wir zu Helden Gottes. Weil wir und es fängt an in unserem Herzen. Oh, nicht nur ich liebe dich, Jesus, sondern Jesus ist in mir. Er ist in mir. Sein Wort ist Fleisch geworden, wohnt in mir. Sein Wort, sein Leben hat er gebrochen und mir mitgeteilt. Was ist in deinem Herzen? Jesus, der Heilige Geist? Oder Ängste, Zweifel, Lüge? Gib dem Argen keinen Raum. Wo? Im Kopf? Nein, im Herzen. Dem Argen keinen Raum im Herzen. Aus dem Herzen kommt das alles. Du kannst im Leid, im Schmerz, unter Druck und so weiter, du kannst überall sein. Wenn Gott in dir ist, verkraftest alles. Verkraftest alles. Jesus hat sogar am Kreuz ein offenes Herz gehabt für alle. Für die Mutter, für Johannes, für den Tschecher, für das Volk. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Offenes Herz, vergebendes Herz, glaubendes Herz. Und dann, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Sogar eine gute Beziehung zu Gott, mit Gott nicht gehadert. Und Gott will dir dieses neue Herz schenken, dieses Jesus-Herz. Herz Jesu, die Katholiken. So, Jesus-Herz. Hast du dieses Jesus-Herz, der immer, selbst in den kritischen Momenten, sich an Gott hält, Gott nicht aufgibt, sag doch deinem Gott ab. Nein, Hiob hat nicht Gott abgesagt, sondern sein Herz ist fest geworden. Und das ist dieses köstliche Ding, das unser Leben erst wertvoll macht, ist, wo das Herz fest in Gott geworden ist. Egal, was jetzt kommt, ich weiß, mein Erlöser lebt. Ich weiß, Gott wird alles recht machen. Und mit Gottes Gnade wird alles gut werden. In Hesekiel Kapitel 36, Vers 26, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ich nehme das Herz aus Stein aus eurer Brust und gebe euch ein Herz von Fleisch. Geschenktes Herz. Ich nehme das raus. Wiedergeburt haben wir gestern gehabt, können wir selber nicht produzieren. Es ist ein Werk des Heiligen Geistes. Ich nehme dieses Fleisch und Herz. Ich habe vor Jahren hier aus dieser Region, aus dieser Stadtteil sogar, Wedding, jemand beerdigt, der hier in Virchow ein anderes Herz gehabt hat und, glaube ich, 7 Monate oder fast ein Jahr mit dem fremden Herzen gelebt hat. Und dann hat es mich so interessiert, dann habe ich die Frau gefragt, sag mal, mich interessiert, wie war das mit dem anderen Herzen? Dann sagte ich, habe meinen Mann nicht mehr wiedergekannt. Mein Mann hat andere Interessen gehabt, plötzlich sagt er, stellen Sie sich vor, was mit meinem Mann war. Das habe ich natürlich nicht bei der Beerdigung gesagt. Sagt er, könnten wir nicht mal zu McDonald's gehen? Sagt er. Mein Mann hat nie bei McDonald's gegessen. Nie. Wir liebten klassische Musik. Plötzlich hat er ganz andere Interessen gehabt. Und ich wusste warum. Anderes Herz. Wahrscheinlich hat er ein Herz gehabt von einem jungen Bengel, der nur bei McDonald's gegessen hat. Und nur gerockt hat. Und dann habe ich gesagt, würden Sie nochmals erlauben, einem Menschen, wenn sie nochmals jemand hätten, ein Herz zu transportieren, sagte nein. Ich wollte gerne meinen Mann, wie er früher war. So hätte ich ihn gerne behalten, aber der war nicht mehr mein Mann. Er lebte. Er war da. Aber er war nicht mehr der Alte, den ich, und die waren jahrelang verheiratet, viele Jahre verheiratet. Er war nicht mehr derselbe. Und das ist ein Geheimnis. Ich will in euch ein neues Herz pflanzen, neuen Menschen, einen neuen Geist. Ich will alles neu machen. Das neue Herz, mit dem Herzen kommt neues Leben in dir. Das göttliche Leben. Gott schenkt uns dieses neue Herz. Und erst aus diesem neuen Herzen kommt neues Leben. Also neues Herz, neues Leben. Ganz einfach. Dein Herz bestimmt den Rhythmus deines Lebens. Wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Und dann lesen wir im Römerbrief noch über das Gewissen eine große Frage. Soll ich auf mein Gewissen achten? Und im Römerbrief heißt es, Gott ist größer als unser Gewissen. Wenn Gott uns nicht anklagt, kann unser Gewissen 100-mal anklagen. Ich gebe nichts auf mein Gewissen. Ich bin gewissenslos. Denn mein Herz, mein Gott, der in meinem Herzen wohnt, ist größer als mein Gewissen. Mein Gewissen ist anerzogen. du wirst doch nicht glauben, für die Kannibalen zum Beispiel ist Menschenfressen sogar Gottesdienst, Religion, Teil des Kultes. Und da kriegen sie neue Kraft. Für uns ist es ein Verbrechen. Also den Kannibalen, ihr Gewissen sagt, du darfst reinen Menschen aufessen, das ist keine Sünde. Und deshalb, Gewissen ist manipulierbar, Gewissen ist Kulturkreis, den Europäern und so weiter. Und in anderen Kulturkreisen, in Asien zum Beispiel, das, was bei uns verboten ist, das ist bei denen Gebot. Ich habe eine Gemeinde gehabt, Zigeunergemeinde. Gott segne die Zigeuner. Und ich habe Romas und Sintes im gleichen Gottesdienst gehabt, würde ich nie mehr machen. Und was bei den einen verboten ist, ist bei den anderen geboten. Und die zwei zusammenzubringen, Gott schenke Gnade. Und genau, das ist Kultur, das ist Gewissen. Und deshalb, Gott ist größer als unser Gewissen. Und deshalb, das Herz. Wenn Gott in dir ist, aber wie weiß ich, dass Gott in mir ist? Ich brauche diese Herzverpflanzung. Neues Herz und neuen gewissen Geist. Und dann will ich aus euch solche Menschen machen, die in meinen Geboten wandeln. So du mit dem Herzen glaubst, Römer 10, Vers 10. Ich will das steinerne Herz aus euch nehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Dieses verstockte, verhärtete, ungläubige, ungehorsame, das, was ich vorhin sagte, das unreine Herz, das will ich aus euch rausnehmen und euch ein gläubiges Herz schenken. Ein Herz, das mit mir kommuniziert, das mich liebt, das sich für mich interessiert, dass er mich glaubt, mich versteht. Ich nehme das ängstliche Herz, das bedrückte Herz, das verstoßene Herz, das gebrochene Herz, erschütterte Herz. Ich nehme das aus euch raus. Unser Herz. Und weißt du, wenn Gott uns dieses alte Herz rausnimmt, und jetzt sage ich euch eine ganz große Wahrheit, wenn Gott uns das alte Herz rausnimmt, nimmt uns auch die ganzen alten negativen Erinnerungen raus. Die sind auch weg. Das alte Herz, dieses verwundete, dieses verbitterte, dieses zerbrochene Herz nimmt er raus und schenkt uns ein neues Herz, ist von dem alten nichts mehr drin. Und das ist Wiedergeburt. Das ist Veränderung, das ist nichts mehr vom alten drin, das alte alles weg. Und nur das, was gut ist, das bleibt übrig. Das lebt weiter. Du wirst nicht mehr ständig an das Alte erinnert. Wenn Gott einmal dein Herz operiert hat, rausoperiert hat und dir das neue Herz eingepflanzt hat, dann wirst du nicht mehr an die alten Verletzungen von Anno dazu mal erinnert werden und sagen, guck mal, was die mir angetan haben. Dann müssen wir nicht immer wieder an das alte, dumme, blöde Zeug denken. Alles vorbei. Eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen. Aber wenn du sagst, ich bin bekehrt, aber weißt du, diese alten Gedanken lassen mich nicht los, du brauchst Herzverpflanzung. Höchste Zeit. Wenn du über bestimmte Dinge aus deiner Vergangenheit, vor deiner Bekehrung, nicht loskommst und es immer wieder dich verfolgt, dann ist zwar vielleicht Teile des Herzens rausoperiert, aber noch nicht alles. Ist das möglich? Genau, das kann schon möglich sein. Da fehlt noch etwas an dieser göttlichen Operation. Weißt du, wenn aus deinem Herzen das Negative raus, oder dein altes Herz rausoperiert, dieses steinerne Herz, versteinerte, verbockte Herz, wenn das raus ist, dann ist auch da gehen auch die ganze Besessenheit, die ganze Dämonie, der ganze Zauber, die ganzen Flüche, geht alles mit dem Alten raus in den Mülleimer. Mit dem alten Herzen alles in den Mülleimer? Existiert nicht mehr, gibt diese Dinge nicht mehr, da geht alles raus. Deshalb, was wir brauchen, ist Herzoperation, Geschwister. Das, was der Prophet Hesekiel gesagt hat, das steinerne Herz rausnehmen. Und dann kann der Teufel uns an nichts mehr erinnern, was früher war. Wo kommst du her? Wer bist du? Woher stammst du ab? Der ganze Missbrauch, der ganze Enttäuschung, alles ist vergessen. Und dann kannst du plötzlich ganz neu umlernen, umdenken, neu diese Dinge in dir aufnehmen. Und dann kannst du sagen, Gott hat mir alles vergessen lassen. Und das müssen wir. Wir müssen lernen, alles alte zu vergessen. Der Josef wäre nie Josef geworden in Ägypten, wenn er nicht erlebt hätte, wie Gott im Gefängnis, manchmal braucht man 20 Jahre, bis das alles drüber hinwegkommt. Gott hat mich alles vergessen lassen. Und Gott hat mich vergessen lassen, mein Vaterland, meine Abstammung, meine Geschichte, meine alles vergessen lassen. Und auch, was die Brüder angetan haben, hat mich alles vergessen lassen. Und jetzt kann ich ganz neu anfangen. Und dann, ich will euch einen neuen Geist geben. Und die, die auf den Herrn harren, die fahren auf wie Adler oder Schmetterlinge. Obwohl sie vorher nur Raupen waren. obwohl sie vorher nur gekrochen sind und vorher nie keine Ahnung von diesem neuen Leben in den Lüften gehabt haben, plötzlich lernen sie etwas, was sie vorher nicht einmal gedacht haben, geträumt haben. Ach, wie schön wäre es, wenn ich da fliegen könnte, wenn ich Vogel wäre. Aber jetzt ist alles möglich. Der Heilige Geist ist es. Und deshalb, wir brauchen das neue Herz. Aber das neue Herz nützt uns nichts ohne den Heiligen Geist. Was das Geist, was unser Herz voll ist. Und der Heilige Geist ermutigt uns. Der Heilige Geist speist uns mit neuen Gedanken, mit friedlichen Gedanken, mit freudigen Gedanken, mit glücklichen Gedanken, mit gesunden Gedanken werden wir gespeist. Und er erinnert uns an Gott, an seine Fülle. Der Heilige Geist lässt uns den ganzen Mangel vergessen. An das denken wir gar nicht mehr. Ach, wo kommen wir her? Wir waren Aschenputtel mal. Alle kommen von Aschenputtel her. Verstehst du? Alles irgendwo arm, irgendwo verstoßen, irgendwo verkannt. Aber jetzt haben wir eine neue Geschichte. Halleluja. Der Heilige Geist erinnert uns, denk an den Vater. Denk an den Himmel. Mein Vater hat Brot die Fülle. Das ist dieses plötzliche Umdenken im Schweinestall. Das ist, was der Heilige Geist schenkt, diese neue Einstellung. Und das befreit uns von Not, befreit uns von all diesen möglichen Dingen. Der Heilige Geist erinnert uns an die großen Gebete der Bibel plötzlich. Mach so wie David, mach so wie Moses, mach so wie Abraham, mach so wie Jakob, mach so wie Petrus oder wer auch immer. Wir werden plötzlich an die Bibel erinnert. Das macht der Heilige Geist, bringt plötzlich neue Einstellung. Das ist diese Einstellung. Wir werden auf Gott eingestellt. Das Herz. Auch das wiedergeborene Herz muss auf Gott eingestellt werden. Nicht nur das alte Herz, sondern auch das neue Herz. Ein schönes Wort habe ich dies. Das habe ich in der Bibel, ich bin plötzlich nur gestolpert. Ihr bringt euch nur einen Stolperstein. Psalm 31, 15. Da heißt es, befreie mich von meinen Feinden. Bin da nur gestolpert über diesen Spruch da. Befreie mich von meinen Feinden. Der Heilige Geist befreit dich von deinen Feinden. Und weißt du, was deine Feinde sind? Not, Krankheit, Bedrängnisse, Verfolgung, Krisen, Gefahren, Zweifel, Stürmen, Schwachheiten. Das sind deine Feinde. Herr, befreie mich von meinen Feinden. Das hängt mit dem Herzen zusammen. Der Heilige Geist erinnert uns, Gott ist größer. Jesaja, plötzlich sagte, lies Jesaja. Mir ist das mal passiert. Lies Jesaja 54, Vers 10. Ich habe sowas, wo ich das erste Mal sowas bekommen habe. Weißt du, normalerweise ist es so schön, wenn man so Bibelvers bekommt. Aber ich war in einer Situation und plötzlich sagt mir eine Stimme, lies Jesaja 54, Vers 10. Lies Jesaja 54, Vers 10. Ist auch so schön, wenn man so vom Heiligen Geist plötzlich gesagt wird, lies Jesaja 54, 10. Kein Telefonanruf. Ich bete und plötzlich heißt lies Jesaja 54, 10. Und da heißt es, Berge können fallen, weichen und so weiter, doch meine Gnade will nicht von dir weichen. Lies Jesaja 54. Das ist ein Telefonanruf aus dem Himmel. Wir brauchen das. Das ist, was wir brauchen. Das ist, was es wird euch von oben her gegeben worden. Plötzlich lies. Und zuerst habe ich nicht verstanden, was es ist. Ja, da war kein Mensch, weit und breit. Aber plötzlich eine Stimme sagt, lies. Lies. Und wir brauchen solche Anrufe von droben, dass ein Engel sagt, hör mal, lies. Und dann kommt ein Wort Gottes und plötzlich wird es so lebendig. Berge mögen fallen, Hügel mögen fallen, alles mag zusammenbrechen, aber meine Gnade wird nicht von dir weichen. Du brauchst göttliche Gedanken. So kommen göttliche Gedanken in deinen Kopf rein. Das sind diese Pfeile, die im Himmel abgeschossen werden. Das sind die SMS, die Gott dir sendet. Von oben. Lies. Plötzlich wirst du erinnert. Das ist, wie der Heilige Geist erinnert. Einmal, wenn das andere Mal sagt, dann nimm eine Konkordanz und schlag mal nach und suche. Lies. So wie du in deinem Herzen denkst, so bist du wirklich. Und nicht nur wie du denkst, sondern wie Gott dich lehrt zu denken. Lies, höre, glaub es. Unser Herz muss von Gott qualifiziert und trainiert werden. Die Seiten unseres Lebens müssen von Gott gestimmt werden. Und wir müssen auf Gott eingestellt. Für mich gefällt dieses Wort Einstellung. Weißt du, da klappt es nicht ganz. Das ist nur Feineinstellung. Gott will eine Feineinstellung durch seinen Heiligen Geist in unser Leben noch bringen. So, wenn man in seinem Herzen denkt, noch ganz schnell ein paar Gedanken. Noch drei Seiten habe ich, aber ich bin gleich fertig. Römer Kapitel 6. Römer Kapitel 6, Vers 1 bis 23. Da könnt ihr das lesen. Das ist ein wunderbares Wort. Alter Mensch, neuer Mensch. Mit dem alten verstockten, versteinerten Herzen, dann mit diesem neuen, verwandelten, veränderten Herzen. Römer 6, Vers 1 bis 23. Ich will nur einen Vers rausnehmen. Und haltet, das hängt mit dem Denken zusammen. Und ich will dir sagen, wie ich denke. Das ist das, so wie ich denke. Was du machst, ist dein Problem. Du musst damit selber klarkommen. Aber ich will dir nur helfen, wie ich das mache, was bei mir schon Jahre, Jahrzehnte funktioniert hat. Ich denke, das kann auch bei dir durchaus funktionieren. Und da heißt es hier, und haltet euch dafür. Und haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid. Das ist so unheimlich wichtig. Und haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid. Das ist eine Geburt Gottes, der Befehl des Himmels. Ist inspiriert vom Heiligen Geist. Und haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid. Eine ganz einfache Lösung. Sich totstellen. Ich habe heute aus Langeweile so einen Naturfilm angeguckt. Da ist einer, wollte unbedingt in der Einöde mal, ein Geschäftsmann aus Marburg, ist egal, wollte mal nach Kanada, da irgendwo auf eine einsame Insel. Er liebt die Einsamkeit, er will die Einsamkeit haben und er will die Einsamkeit erleben und er möchte in die Einsamkeit und so weiter und schwärmt von der Einsamkeit. Er findet tatsächlich so eine Agentur, die ihm die Einsamkeit beibringt und er nimmt ihn im Flugzeug zuerst einmal, dann in einen See. Dieser See ist nicht einmal auf der Landkarte verzeichnet. Einsamkeit. Und dann sagt er vom Flugzeug aus, welche Insel möchten wir nehmen? Dann sagt er, die Insel. Geht er dorthin? Und dann, er wollte 7 Tage bleiben dort. Und wurde abgesetzt und die Leute fuhren weg. Und er durfte die Einsamkeit genießen. Und in der ersten Nacht, da hat er sein Zelt aufgebaut, hat die Kleider, alles ganz allein und so weiter. Und da liegt er im Zelt und plötzlich hörte, wie am Zelt plötzlich ein großes Tier ist, Grizzlybär. Und dann sagte er, in einer Hand hatte ich das Messer und in der anderen Hand hatte ich Skistock. Also, und dann saß ich da. Ich habe den Atem angehalten. Ich habe mich totgestellt. Und ich war so froh, dass nachher Ruhe war. Aber ich konnte die Nacht nicht mehr schlafen. Und natürlich diese Agentur, die hat schon wahrscheinlich geahnt. Die sind schon nach einer Woche, schon nach 4 Tagen angekommen. Ich bin so froh, dass sie kommen und sie mich abholen. Ich halte es nicht mehr aus. So, aber was mich interessiert hat und was mich fasziniert hat, er hat sich wie tot gestellt. Und ich habe einen Jäger gefragt, mal vor Jahren, er sagt, weißt du, in der Wildnis, wenn ich jetzt von einem Grizzlybär überfallen werde, wie überlebe ich das? Und er sagte dann, es gibt nur eine Möglichkeit, hinfallen und dich totstellen. Aber fall mal hin. Und der Grizzlybär schnuppert an dir und stellt dich da tot. Aber das ist die Möglichkeit. Und haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid. Sich totstellen. Nicht reagieren. Die loben dich, preisen und sagen, wie wunderbar, Pastor, mal du das predigt und wir beten und wir segnen, wir prophezeien und weiß ich sonst noch was. Pff, vorbei. Und dann, die Leute können kritisieren, schimpfen, fluchen und sagen, wie schlecht der Kerl ist und hat kein Verständnis, wie hart er ist und was soll sonst noch alles erzählen. Kalt lassen. Dann bist du gestorben. Weißt du, einfach totstellen. Du musst und du bist erst richtig wiedergeboren und bekehrt, wenn du der Welt gestorben bist. Wenn die dich loben, rutsch mir einen Puckel runter. Und wenn die dich tadeln, rutsch mir auch einen Puckel runter. Ich habe 2 Puckels. Rutsch mir einen Puckel runter. Brauche ich das nicht. Weißt du, totstellen. Aber mach mal das. Da kommt dieser Grizzly und schubst dich. Stell dich tot. Es hat ein junger Mann die ganze Hinrichtung bei den Nazis überlebt. Da wurden Haufen Leute erschossen und der Schuss hat ihn nicht getroffen. Aber er stellt sich wie tot und fiel unter diesem ganzen Haufen und hat überlebt. Und nachdem die Schergen weg waren, ist er rausgekrochen aus den Leichen und ist davon abgehauen und untergetaucht. Hat sie überlebt, aber hat sich totgestellt. Wir überleben Katastrophen, wenn wir dem Teufel uns tot gegenüberstellen. Gar nicht reagieren. Die stärkste Waffe dem Teufel gegenüber ist, sich totstellen. Ich bin gestorben. Mich gibt's nicht mehr. Und haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid. Augustinus hat ein tolles Wort gesagt. Und ich denke, das ist ein Gebet sogar. Lass mich sterben, mein Gott, dass ich lebe. Lass mich sterben, dass ich lebe. Und haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid. Du lebst jetzt für Gott, wenn du getauft bist, Kind Gottes bist, wiedergeboren bist. Jetzt lernst du unterzutauchen, ich bin gar nicht mehr so wichtig. Und ich nehme mich auch gar nicht mehr so ernst. Und ich dramatisiere auch die Lage jetzt nicht mehr. Ich weiß, mit meinem Gott werde ich alles überleben. Die Sünde kann über mich nicht herrschen. Die Schwachheit kann über mich nicht herrschen. Ich stehe nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde, sondern ich stehe jetzt unter dem Gesetz der Gnade. Ich bin tot für euch. Gesetz, ich bin tot für euch. Ich kann nur einmal sterben. Man kann nur einmal sterben. Für diese Welt bist du ein Ausländer. Du hast nichts mehr verloren hier. Und wenn du dich über die Welt noch aufregst, was die Leute alles anstellen, dann bist du noch nicht gestorben. Die machen so laute Musik. Oder die haben Götzendienst oder die haben das und das. Vergiss es alles. Du bist tot. Es geht dich gar nichts an. Lass die Welt untergehen. Das ist einfach. Und du merkst, wie einfach man lebt, wenn die Welt für einen gestorben ist. Haltet euch für tot. Wir sind mit Christus, Römer 6, Vers 8, wir sind mit Christus gestorben und wir leben mit Christus. Wir haben eine ganz neue Identität. Eine Stelle noch ganz kurz, wir müssen ein bisschen Geduld haben. Ich möchte das Thema abschließen. So wie du in deinem Herzen bist und denkst und das, was du fühlst von Gott her oder nicht von Gott, ist jetzt egal. So wie du dich empfindest in der Gegenwart Gottes, im Licht Gottes, so bist du wirklich. Da ist noch im Römer 6, Vers 8, die Einleitung von diesen Versen, die Einleitung heißt, es ist interessant, und haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid. Die Einleitung dazu ist, und belügt euch nicht untereinander. Also so werden diese Verse, diese Worte eingeleitet im Römer 6, und belügt euch nicht, und dann soll ich mich noch halten, dass ich der Sünde gestorben bin. Das ist ja eigentlich ein Widerspruch, totaler Widerspruch, purer Widerspruch hier. Belügt euch nicht einander und dann haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und was ihr lebt, das lebt ihr jetzt in Gott und in Christus und so weiter. Belügt euch nicht einander. Was heißt das? Und jetzt pass auf. Jeder, der getauft ist, jeder, der wiedergeboren ist, jeder, der Jesus gehört, jeder, der erfüllt ist mit dem Heiligen Geist, hat die alte Existenz der Sünde gegenüber, der Welt gegenüber aufgegeben, den gibt es nicht. Und wenn du sagst, ich bin schwach, belügst du Gott, belügst du deinen Nachbar, belügst du die Geschwister in der Gemeinde, belügst du. Gott hat so ein großes Werk der Erlösung an dir getan und du erzählst Dummheiten. Ich bin schwach, bin krank, ich bin elend, mir kann niemand helfen, mich versteht niemand, keiner kümmert sich um mich. Du hast doch so einen mächtigen, starken Gott, bist ja sein Kind, bist in seiner Hand, Römer 8, niemand kann dich aus deiner Hand reißen und du belügst nach Strich und Faden. Du bist ein Lügner. Wenn du erzählst, ich kann nicht, ich bin nichts, ich schaffe nichts, aus mir wird nichts. Belügt nicht einander. Wir sind Söhne und Töchter Gottes. Wir haben dieses neue Herz, das steinerne Herz ist uns aus der Brust rausgenommen. Wir haben einen neuen gewissen Geist. Und vor allem, belügt nicht untereinander, das heißt, belügt nicht Gott. Haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid. Das ist keine Lüge, sondern in den Augen Gottes bist du ein Heiliger. Selbst wenn du noch 5 Minuten vorher größter Verbrecher gewesen wärst. Gott hat dich versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Bist nicht mehr der Alte. Mit dem neuen Herzen bist du ein neuer Mensch. Hast eine neue Geschichte. Ich bin besessen. Ich bin belastet. Ich bin, was weiß ich, was ich bin. Ich bin gar nichts. Ich bin Kind Gottes. Halleluja. Ich bin ein Königskind und ich stehe aufrecht und ich weiß, meine Erlösung kommt. Egal was passiert. Ich bin erlöst. Halleluja. Und von wegen da irgendwie, wir sollten aufhören zu lügen. Und haltet euch dafür. Nehmt das an. Akzeptiert das. Natürlich kommt der Spitzbub, der Teufel, der Ankläger der Brüder. Ihr seid nicht Kinder Gottes. Oder wenn du Kind Gottes bist, so benimmt sich ein Kind Gottes nicht. Weißt du, was bei mir neu ist, ist nur das Herz. Meine Knochen sind gleich, mein Fleisch ist gleich, meine Nerven sind gleich, mein Temperament ist gleich, mein Charakter ist gleich. Alles ist gleich. Das Einzige, was Gott in mir neu eingepfropft hat, ist mein Herz. Verstehst du das? Und jetzt vom Herzen aus. Das ist, und jetzt muss das Blut zuerst mal alles durchpumpen. Da muss bis in die Fingerspitzen. Dann bin ich erst neu. Das braucht schon seine Zeit, bis das alles so durchsickert. Und der Teufel klagt uns an. Hör nicht auf ihn. So wie die Raupe. Was willst du? Du willst fliegen? Kannst nicht. Unsere Vorfahren sind noch nie geflogen. Unsinn. Lebe in neuen Dimensionen. Schmetterling, lebe in neuen Dimensionen. Du wirst mit dem Raupenleben nichts mehr zu tun haben. Und haltet euch dafür, dass ihr ab heute Schmetterlinge seid und nicht mehr Raupen. Wir sind wiedergeboren. Haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid. Das ist das Geheimnis der himmlischen Kraft. Dieses Sein. Und nicht nur tun oder was ich tue, nicht tue, was ich bin. Und nein, ich bin Kind Gottes. Dieses Sein ist das große Geheimnis des Glaubens. Du bist der Sünde gestorben, nicht du wirst der Sünde sterben. Ich bin der Sünde bereits gestorben. Ich werde der Sünde nicht mehr sterben. Und wegen der Sünde werde ich auch nicht sterben. Im Hebräischen, jetzt will ich noch ein bisschen paar Stichworte noch ganz schnell durchnehmen. Im Hebräischen heißt es nie, du sollst, sondern mit den Geboten. Du sollst nicht Ehe brechen und so weiter. Du sollst das und das und das und das und das nicht tun. Die ganzen Gebote heißt es, du wirst nicht. Ganz anders. Der unter Gott steht, wird nicht. Du wirst nicht. So, wir sind der Sünde gestorben und ich werde nicht mehr der Sünde sterben müssen. Du sollst. Nein, ich werde nicht. Ich werde nicht. Nicht, du sollst mit Jesus wandeln. Es wäre so schön, wenn du mit Jesus wandeln wirst. Nein, vergiss es. Ich soll nicht mit Jesus wandeln. Ich wandle mit Jesus. Du wirst. Nicht du sollst, sondern du wirst. Du wirst überleben. Nicht du solltest versuchen, dich zu überleben. Nein, du wirst überleben. Wir werden overcome. Das klingt besser wie im Deutschen. Überwinden. We shall overcome. Und dann, wenn ich weiterlese in der Bibel, das sind dann ein paar Gedanken zum Beispiel der Beter, dieses Gegenüber. So wie du in deinem Herzen denkst, so bist du. Dieses, wenn ich bete, das er und du. Wenn ich Gott anspreche, im Hebräischen heißt, wenn ich mit Gott rede, du Herr, sowas gibt's im Hebräischen nicht. Wenn ich du Herr sage, dann heißt es Anihu, ich bin er. Verrückt. Anihu. Ich bin er. Der Beter redet ganz anders im Gebet. Der hebräische Beter im Alten Testament, nicht der Jude, im Alten Testament Volk Gottes, Israel. Anihu. Weißt du, das ist Sprechstunde mit Gott. In mir sind zwei Geister, Seelen. Plötzlich mein Inneres unterhält sich mit dem anderen Inneren, der da drin wohnt. Dieses göttliche Ich. Nicht mein Ego, mein Selbst, was die Welt über betont, sondern dieses von Gott geheiligte Mensch, dieser Johannes Matutis, dieses mein Wesen, Anihu, ich bin er. Und dann rede ich mit Gott und da teilt sich was mit. Mein Ebenbild, und ich bin Gottes Ebenbild, mein Ebenbild ist Gott. So, wir beide unterhalten uns, kommunizieren mit einer verrückten, du musst verrückt sein, um das zu verstehen. Sonst kannst du es nicht begreifen. So kompliziert. So wie du in deinem Herzen denkst. Diese Spannung. Ich, er, ich. Was sind das? Das ist meins? Nein. So. Jedes Mal, wenn ihr kommt, müsst ihr das immer, diesen Piepser ausschalten. Anni, hu. Ich bin er. Deshalb heißt es in der Bibel, in 1. Korinther Kapitel 1, Vers 31, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Du musst anfangen, in deinem Inneren dich des Herrn zu rühmen, der großen Taten Gottes und so weiter. Und dann gibt es Kommunikation. Wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Anni, hu, ich bin er. Das Ebenbild Gottes, mein Gegenüber. Ich bin Gottes Ebenbild, er ist mein Original. Und wir beide, dieses Göttliche in uns unterhält sich. Und nicht du sollst, sondern du wirst. Dann Psalm 75. Hab noch ein bisschen Geduld. Psalm 75, Vers 2. Die Seele, die dich bekennt, heißt es. Nur diesen Teil will ich lesen. Die Seele, die dich bekennt. Wen? Mich? Nein, Gott. Die Seele, die Gott bekennt, ist wie eine Taube, die fliegt. Die Seele, die dich bekennt, in diesem Psalm 75, Vers 2, die Seele, die dich bekennt, ist wie eine Taube, die fliegt. Die auf den Herrn harren, kriegen Flügel. Die Seele, die dich bekennt, dieses Ebenbild, wenn ich anfange, Gott zu bekennen, ich bin ja Reflexion von Gott, ist wie eine Taube, die fliegt. Die hebt ab, lebt in einer anderen Ebene. Und dann die deinen Namen anrufen, heißt es dann weiter, erzählen deine Wunder. Die deinen Namen anrufen, erzählen deine Wunder. Das ist Leben in anderen Dimensionen, was dein Herz bekennt, bis das Herz voll ist, voll von Gott. Noch ein paar kleine Stellchen oder Gedanken. 3. Mose 25, Vers 10. Gott hat zu Moses gesagt, proklamiere die Freiheit durch dein ganzes Land. Proklamiere die Freiheit durch dein ganzes Land. Freiheit muss proklamiert werden. Das Göttliche muss proklamiert werden. Das Göttliche muss ausgerufen werden. Die Seele, die dich bekennt. Freiheit will proklamiert werden. Das Göttliche will proklamiert werden grundsätzlich. Und Anbetung ist proklamieren. Proklamiere die Freiheit im Land. Wir sind frei, Leute. Raus mit uns. Raus mit uns aus Ägypten. Raus aus der Wüste. Raus aus der Belagerung. Raus aus der Besetzung. Proklamiere die Freiheit, so wie du in deinem Herzen denkst. Und du kannst im Gefängnis sein und Freiheit proklamieren. Und Freiheit proklamieren. Leo Beck, hier der Synagogenrabbi, der im KZ in Theresienstadt war, die mussten Kloake Scheiße ausfahren, auf Deutsch gesagt. Und man, die Nazis haben die zwei Rabbiner, ganz besonders noch einen anderen Rabbiner, Leo Beck, und den anderen Rabbiner extra angestellt. Das war was Ekliges. Ein Rabbiner, ein Priester sollte sich nicht mit der Scheiße sich beschäftigen. Aber die mussten die Kloake vom Lager ausfahren, da irgendwo, und es stank furchtbar. Aber die haben gesagt, wir werden hier rauskommen. Die Nazis kriegen uns nicht klein. Auch wenn die uns mit Dreck und mit Schmutz bewerfen, die kriegen uns nicht raus. Und Leo Beck und sein Kollege hat es überlebt. Die haben Scheiße ausfahren müssen. Aber sie haben überlebt, weil sie frei waren in ihrem Herzen. Und die Nazis konnten machen, was sie wollten. Sie haben es nicht untergekriegt. Und Geschwister, das ist, was uns stark macht. Stravinsky, der hier auf der Potsdamer Brücke in der Klinik ausgetauscht wurde, das war für mich ergreifend, das habe ich im Fernsehen verfolgt, dieses Bild, als er dann als Gefangener ausgetauscht wurde hier in Potsdam an der Brücke, dann hat er sein Psalmbuch hochgehalten und sagt, dieses Psalmbuch, Jude und so weiter, dieses Psalmbuch hat mich durchgebracht. Diese Psalmen, die Gebete in den Psalmen, mich konnten die Russen, mich konnten die Gefängnisse nicht halten. Das Psalmbuch hat mich durchgebracht. Innen drin, die Freiheit. Weißt du, wenn du die Psalmen liest, und du solltest die Psalmen alle lesen, nicht nur die schönen, der Herr ist mein Hirte. Weißt du, die Leute lesen nur die schönen Psalmen, die sollen auch die hässlichen Psalmen lesen. Die Rachepsalmen. Die Hälfte oder ein Drittel der Psalmen sind Rachepsalmen. Gott, schlag ihnen ins Gesicht, mach sie fertig, erledige sie. Das gehört auch in den Psalmen. Und ich werde auf meine Feinde treten. Das ist schon hässlich, Rachepsalmen. Und dann dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Und so weiter. Du solltest alles nehmen. Weißt du, das Volk Israel musste lernen beim Passamal, nicht nur die süßen Zuckerles und Leckerbissen zu essen. Nein, auch die bitteren Kräuter gehörten dazu. So man mit dem Herzen denkt. Wenn du in deinem Herzen stark bist und dich dafür hältst, ich bin der Sünde gestorben und dich dafür hältst, dass du Kind Gottes bist und für das, was du dich hältst, was du proklamierst, proklamiere dir Freiheit im ganzen Land. Das, was du proklamierst, das bist du. Da kommt jemand und will frei werden und sagt, ich werde nicht frei. Und dann kam ich irgendwie auf Gespräche und so weiter und dann... Ja, Alkohol war sein Problem. Und dann sagt er, irgendjemand hat gesagt, oder der Lehrer hat gesagt, oder irgendwie aus der Verwandtschaft, Sufki. Er ist ein Sufki. Und so ist sein Spitznamen Sufki. Er musste lernen, den Spitznamen Sufki abzulegen, um wirklich frei zu sein. Proklamiere die Freiheit. Wenn du sagst Sufki, dann kannst du nie aus diesem Fluch rauskommen. Das ist ein Fluch. Und der Teufel belegt uns mit Fluch. Und so weiter. Weißt du, wenn du sagst, ich bin ein Schwein, oder der ist ein Schwein, und jemand hat gesagt, du bist ein Schwein. Ein Schwein würde nie Schwein heißen, der würde einen anderen Namen sich raussuchen, aber trotzdem Menschen haben Schwein genannt. Und weißt du, und dann lebst du wie ein Schwein, benimmst dich wie ein Schwein, denkst wie ein Schwein und so weiter, und bist vom Schweinestall nicht weit weg. Nein, das ist die Situation. So wie man denkt. Denk arm, und du wirst arm. Und denke, dass du ein Packesel bist für alles, bist ein Packesel für alles. Oder Schuttabladeplatz, oder Fußabstreife und so weiter. Wundere dich nicht. Wenn du dich für ein Pferd oder Gaul oder Esel hältst und so weiter, wundere dich nicht, wenn alle dann zu dir kommen, bitte zieh mich durch, und du selbst dann gestresst bist. Die Israeliten hielten sich für Heuschrecken. Und die sind wie Heuschrecken rumgesprungen. Die sind aus ihrem Heuschreckendasein nie rausgekommen. Die haben die Kundschaft erzählt, ach, wir sind wie Heuschrecken den Riesen gegenüber vorgekommen. So wie du der Behörde vorkommst, so wie du dem Arzt gegenüber vorkommst, weißt du, unsere Leute hier in unserem Land sind Expertengläubig. Oh, die Götter in Weiß. Ach, denen fehlt nur noch diesen Heiligenschein. Und fallen nieder und beten noch an und bringen noch Weihrauch und Myrrhe und Gold noch denen zu Füßen. Gold machen sie schon sowieso. Aber Myrrhe und Weihrauch. Die Götter in Weiß. Wir sind vorgekommen wie Heuschrecken. So wie du dir vorkommst. Im Herzen. Hier drin, nicht hier. Hier kannst du gut verstehen, kannst sagen, wir sind die Überlegenheit, wir haben die Masse, oder wir sind beweglich, wir sind flexibel. Aber wie du dich in deinem Herzen fühlst, wenn du dir als Heuschrecke vorkommst, wundere dich nicht, wenn du dann gejagt, getrieben, zertreten wirst, oder sonst noch was man mit dir macht, dass du dann als Matsch da irgendwo kommst. Halte dich nicht für eine Heuschrecke, du musst umdenken. In der Bibel werden uns Worte gegeben, Gedanken gegeben, Sprüche 28, Vers 1. Und damit komme ich so jetzt zu meinem Schlusspunkt. Der Gerechte fühlt sich sicher wie ein Löwe. Der Gerechte fühlt sich sicher, unter anderem, fühlt sich sicher wie ein Löwe. Halte dich für einen Löwen und du bist ein Löwe. Halleluja. Ah! Und fühl dich wie ein Löwe. Ich weiß nicht, ob du schon ein Löwengefühl gespürt hast. Fühl dich wie ein Löwe. Ich bin mit meinen Kindern im Zoo. Ich bin meistens dann im Zoo gegangen, wenn es geregnet hat oder wenn der Zoo frei war. Oder es also die kaum Leute da waren, so am Montag mit meiner Familie, bin ich dann mit meinen kleinen Kindern ins Zoo gegangen. Und ich liebe die Tiere zu ärgern. Ich liebe mit denen mich zu unterhalten. Und dann war Fütterungszeit. Ich werde nie vergessen. Da war Fütterungszeit und da liegt so große Knochen da. Bitte? Oh, ist egal, aber für mich war es Löwe. So, okay. Und da liegt, und dann nehme ich meinen Regenschirm und dann ziehe ich den Knochen so ein bisschen zu mir hier über das Gitter. Und bewegt sich und guckt mich, behält mich im Visier. Und ich ziehe den Knochen ein bisschen näher und schließe fast den Knochen ans Gitter. Und der Kerl springt in so einer, auch wenn du heute in die Wilhelma gehst und in den Löwenkäfig, bis heute noch der Fall. Da ist ein Gitter. Ich dachte, der bricht aus. Ich stand, du weißt gar nicht, ich war wie hypnotisiert. Ich stand an der Wand und ich wusste nicht, wie es mir geschieht. Ich habe mich totgestellt. Ein Gebrüll, die Leute kamen zusammen. Was ist da passiert? Der brüllt und brüllt. Du, nur das Gebrüll des Löwen. Der Gerechte fühlt sich wie ein Löwe. Und der Teufel möchte dir deine Beute wegnehmen. Da ist so viel, was der Teufel dir wegnehmen möchte. Und so weiter. Mach ein Gebrüll. Der Gläubige fühlt sich, der Gerechte fühlt sich wie ein Löwe, benimmt sich wie ein Löwe, verhält sich wie ein Löwe. Halte dich dafür. Wenn du dich für ein Narr hältst, bist du ein Narr. Schwächling oder Dummkopf oder was es auch immer sein mag. Halte dich für Versager und du bist ein Versager. Und du wirst versagen. Halte dich für belastet, für krank und für elend und jämmerlich und schwach und was weiß ich. Und du bist es. Aber halte dich für einen Löwen. Du bist das, was du in deinem Herzen bist. Hast du ein Löwenherz? Gottes Herz? Kind Gottes Herz? Dann denkst du auch so. Auch dein Gegenüber. Entsprechend. Das Bekenntnis. Bekenne deine wahre Kraft. Bekenne deinen Gott. Und wer mich bekennt, und das ist nicht, Jesus liebt dich, Jesus ist der Heiland, Jesus hat dich gern und so weiter. Das ist nicht das Bekenntnis, das Gott von dir erwartet. Wer mich bekennt vor den Menschen, was sollst du bekennen? Er ist Messias, er ist der Herr, er ist der König, er hat alles in seiner Hand. Das musst du bekennen. Nicht du brauchst Jesus oder Jesus liebt dich. Das ist nicht das Bekenntnis, das hier gemeint ist, wo Jesus sagt, wer mich bekennt vor den Menschen. Du musst der Welt bekennen, Jesus lebt, Halleluja. Jesus ist Herr, Jesus ist König, Jesus hat alles im Griff. Jesus ist der Mächtige, ich gehöre Jesus. Das ist ein Bekenntnis. Bekenne die Freiheit, bekenne den Frieden, bekenne die Freude, bekenne das Leben, bekenne die Gesundheit. Weißt du, so viele Leute reden von Krankheit, sind Experten, die können gleich sich als Krankenschwester anstellen lassen oder als Doktor sich anstellen lassen und sollten oder Sprechstundenhilfe irgendwo sich anstellen lassen. Die wissen so viel von Krankheit, aber die wissen nicht, wer Gott ist. Eine Tragödie. Wir sollten entdecken, wer Gott ist. Wer Gott ist, was Gott kann. Und wir sollten erfüllt sein von Gesundheit und nicht mit Tabletten uns vorkommen. Und elende Tropfen und Schmerzenstropfen. Nein, Gesundheit, werde voll von Gesundheit. Dein Herz muss, nicht der Kopf und nicht der Körper. Manche sind vollgepumpt mit Medizin. Dein Herz muss vollgepumpt werden mit Gesundheit. Deine Seele, Das Herz, die Seele sitzt wahrscheinlich im Herzen oder im Zwerchfell irgendwo, das ist beim Zwerchfell. Ich weiß es nicht ganz genau. Frag mich nicht, wo die Seele sitzt. Ich habe noch nichts rausgefunden. Bisher haben noch niemand rausgefunden, wo die Seele sitzt. Alle Philosophien. Überall. Ja, ja. Und der Mensch wahrt eine lebendige Seele, als Gott sein Odem einbliest. Wenn du den Odem Gottes hast, wirst du eine lebendige Seele. Fängst an, richtig zu reagieren und richtig zu reagieren und richtig zu leben und zu handeln. So. Lasst uns lebendige Seelen werden vor dem Herrn. Halleluja. Vater, ich danke dir. Wir stehen auf. Vater, ich danke dir, dass du hier unter uns bist und dass du unser Herz jetzt berührst. Du brauchst eine Berührung in deinem Herzen. Du brauchst ein Schild. Zuerst einmal, du brauchst ein Schild, das alles abprallt bei dir. Alles bei dir abprallt, was dein Herz nicht treffen soll. Herr, schütze du die Herzen deiner Kinder. Schütze die Herzen des Volkes Gottes. Berühre die Herzen der Erlösten, der Gläubigen. Oh Herr, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Herr, wir brauchen einen besonderen Schutz. Deine Gegenwart, deine Heiligkeit über unser Leben heute Abend.